finde das unfassbar beeindruckend. Du gehst anders damit um. Du bist halt ein wahnsinnig intelligenter Mensch.
Man wird immer professioneller. Wenn man neunmal in der Geschossen gesessen hat, geil.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson!
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich freue mich aufrichtig, diese Folge heute mit Mie für euch aufnehmen zu dürfen.
Hello, ich räume mal kurz die Teller weg.
Herzlich willkommen. Die Teller von unserem Rollmops, die wir gerade verspeist haben. Ne?
Rollmops-Massaker.
War gut, oder?
Ja.
Hast du gut gemacht. Vielen Dank.
Wobei man sagen muss, die Russen oder auch Polen, glaube ich, machen eher, auch die Ostdeutschen, machen ja eher diese Salzgurken.
Ja.
Und die Westdeutschen, keine Ahnung, machen ja eher mit Essig.
Aber ich fand das gerade echt...
Ja, ist schon geil, die Kombo macht's auch. Aber so eine Salzgurke ist schon der Hammer.
Hammer. Wir trinken ja auch eigentlich... Also normalerweise trinkst du vor dem Kurzen, zum Wohl, mein Lieber, isst du immer ein Stück Salzgurke oder saure Gurke. Also aber eigentlich, die sauren Gurken bei Russen sind keine sauren Gurken, es sind mehr so Knoblauch-Salzgurken.
Mega.
Übelst lecker.
Mega.
So für eine Grundbasis.
Also Salz gibt der Gurke mehr Charakter, als es Essig tut.
Richtig.
Wobei die kleinen Cornichons...
Nee, die mag ich nicht.
Ich muss aufhören, Wodka zu trinken, weil ich fange 5 Minuten an zu lallen.
Spürst du schon? Nee, bitte nicht.
Nee.
Wir beginnen aber auch bei dir, wie bei allen anderen Gästen, mit dem Fail der Woche, mein Lieber. Was war dein Fail der Woche?
Und jetzt der Fail der Woche!
Den hast du mir eingebrockt, weil, ja, also wie du dich erinnertest, wir saßen ja in der Altstadt und hatten einen Tee, also ich hatte zumindest einen Tee, da sagst du, ja, lass Podcast machen und so, habe ich gesagt, ja, okay, habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt, damals, 2, 3 Wochen her, gesagt, so komm, tu ich dir den Gefallen. Und ich kannte den ersten, den du gemacht hattest, weil der Ida mir gesagt hatte, hör mal rein und so,
ja.
Und das war aber noch sehr undifferenziert oder undefiniert.
Okay.
Und dann habe ich das irgendwie, war ich unterwegs, habe gedacht, komm, hörst mal rein, so Vorbereitung, hör ich noch mal rein, was du so machst. Und war mega überrascht.
Oh Gott, was kommt
Also du warst jetzt nicht der Fail der Woche, sondern die Story geht noch weiter. Aber
okay.
Ich war mega überrascht, weil du machst es extrem gut. Das mache ich, weil dieses, was mich in Bezug auch auf andere Interviewformate immer gestört hat, ist so dieses relativ blutleere. Und du machst es, finde ich, ohne dir jetzt übermäßig Props zu geben.
Ja, bitte nicht, aber, ich fange mich an zu weinen. Oh mein Gott, ich kann damit gar nicht umgehen.
Nee, du bist so begeistert, so begeisterungsfähig auch. Und ich finde, das holt die Leute ab. Und genau, jetzt kommen wir zum Fail. Und,
ja, bitte.
Und dann habe ich, ja, genau. Also man muss aufpassen mit positiver Verstärkung. Aber ich habe dann gedacht so, ja, okay, jetzt hast du einen Bias, ne? So. Dann habe ich angefangen, andere Podcasts zu hören. Jetzt kommt der Fail. Es war eine Katastrophe.
Was?
Die anderen Podcasts.
Yay!
Ich meine nicht alle. Ich kenne natürlich hier, man kennt ja hier Gemischtes Hack, ist ganz cool und
ja,
so. Und,
die mag ich auch tatsächlich.
Ja, oder Lanz und Brecht habe ich eine Zeit lang gehört, da kannst du natürlich vergessen.
Ja, aber das sind ja polit... Also da bin ja ich...
Naja, sagen wir, ich habe so ein paar Gen-Z-Podcasts gehört.
Oh
so,
Gott,
und,
bist
ja.
Furchtbar. Oh mein Gott.
Furchtbar.
Kannst du die überhaupt nicht geben?
Ich habe auch nicht lange geschafft. So. Und dann habe ich irgendwann nochmal in so einen Interview-Podcast reingehört.
Mhm.
Oder den von Sophie Passmann, hast du den schon mal gehört?
Nee,
Alter,
den kenn ich nicht.
Alter.
Schlecht?
Ja, aber was heißt schlecht? So, die reden halt nur über sich, ne? Also die reden ständig nur
Na,
über sich.
Na, wir werden
so.
Jetzt auch gleich über dich reden.
Ja, wir reden... Kennst du den Gag hier? Wie geht der nochmal? Jetzt haben wir lange genug über mich geredet, reden wir über dich.
Ja, genau.
Wie findest du mich?
Hammer.
Ja, ist gut. Nee, Ende vom Lied ist, dann habe ich Matzilchers Podcast Hotel Matze gehört. Kennst du den?
Ja, den finde ich aber gut.
Eigentlich finde ich den auch sehr gut, nur ich habe mir dann die Folge gegeben mit Matthias Döpfner, den Chef, den CEO von der Bild-Zeitung.
Okay, und?
Ja, das ist...
Ich finde, es ist halt, also kann man nicht vergleichen mit meinem Format, weil es sehr trocken ist, aber finde ich trotzdem gut.
Ja, nur wenn ich dann so einen Matthias Döpfner einlade, in Zeiten wie diesen, der so der Chef der Bild-Zeitung ist und viel dazu beiträgt, dass der ganze Krempel so gegen die Wand fährt, dann finde ich das schon ziemlich absurd, muss
dann
ich
Dann höre ich mir das auf jeden Fall an.
Ja, weil das ist so, man müsste dem eigentlich auf den Zahn fühlen und das tut er ja nicht, das ist ja nicht dessen Format. Ich habe nicht ganz gehört, wenn da jetzt einer den gehört hat und da um Richtigstellung ersucht, dann gerne
bei mir
in
melden.
Die Kommentare schreiben. Will ich mir jetzt auch, ja, aber das würde ja noch nicht kommen.
Nein.
Und dann denke ich mir halt, und dann finde ich aber wiederum diese Art von diesem Matze Hilscher im Vergleich zu deiner Art, also weg von der positiven Verstärkung, aber trotz allem erfrischender bei dir. Weil das ist nicht so blutleer. Der zählt dann immer ein und dann geht's dann so ins Eier. Ich muss ein bisschen.
Das ist gerade voll Balsam für meine Seele.
Ernsthaft?
Ja.
Ich wollte eben mal ganz allgemein.
Natürlich, weißt du, wie gut das ist.
Macht man sich beliebt am Anfang des Podcasts.
Ja, voll gut. Aber es wird trotzdem
wieder kommen.
Aber ich werde trotzdem die gleichen Dinge fragen.
Nee, da war jetzt wirklich nochmal, weil ich wirklich überrascht war, muss ich echt gestehen.
Ich danke dir auf jeden Fall, freut mich sehr. Kommen wir direkt zu dem Punkt, den du gerade bereits erwähnt hast, nämlich, dass wir uns vor ein paar Wochen mal getroffen haben.
Yes.
Und zwar in einem, war das ein Brauhaus?
Ja, war Altstadt.
Und es war ein bisschen witzig, weil du hattest ja dieses Bier bestellt.
In Düsseldorf.
In Düsseldorf, genau. Und das ist ja so ein Mädchenglas, nenne ich die immer
so. Ja, so diese Kölschgläser.
Kölsch, genau. Ja, genau. Und ich habe das dann getrunken und dachte so, oh, voll lecker, schmeckt wie Malzbier.
Altbier, ja, genau.
Und habe das voll schnell auch getrunken.
Ja.
Und habe dann aber schon nach einem halben Glas gemerkt, so, ui, warte mal, mach mal lieber langsam.
Haut hier ins Kontor, auf jeden Fall, ja.
Und du hast da ein nach dem anderen getrunken.
Ich sage, wie gesagt, am Ende einem Tee, ja.
Und es war ein so spannender Abend und ich bin so glücklich und begeistert davon, dass du jetzt hier wirklich sitzt und wir das Gespräch so ein bisschen wiederholen werden.
Ja, können wir gerne machen.
Du hast nämlich an dem Abend einen Satz gesagt, der bei mir hängen geblieben ist. Und zwar meintest du, naja, da bin ich dann wieder bekloppt geworden.
Okay.
Und es hat mich sehr berührt. Und du hast sehr, sehr offen darüber geredet. Ich frage dich heute, was genau bedeutet es für dich zu sagen, ich bin dann wieder bekloppt geworden? Und was bedeutet auch in dem Fall, dass du bekloppt geworden bist?
Ich habe 9 Mal in der geschlossenen Psychiatrie gesessen.
Wie oft?
9 Mal.
9 Mal?
9 Mal.
Ich dachte, es waren 8 Mal.
Nee, kam noch eins hinterher.
Du hast mir einen verschwiegen.
Nee, ich glaube, vielleicht war es ein Missverständnis. Nee, ich zähle da schon mit. Geschlossene Psychiatrie und wegen bipolarer Störung. Und bekloppt ist halt so eine sehr laxe Umschreibung, einfach so einen allgemeinen Platz, wenn man so will. Man trifft sehr wenige Leute, von denen man wirklich sagen würde, sie sind bekloppt im eigentlichen Sinne oder im Sinne, wo sie den Bezug zu jeder Realität verloren haben. Eben als ich hierher kam, stand man an einer Straßenbahnhaltestelle, der hat da so vor sich hingeschrien. Da würde man
eher
vermutlich
sagen.
So sagen, er ist bekloppt. Ich habe ein, zwei Leute getroffen in der geschlossenen, die man auch so bezeichnen würde, aber man ist überrascht, wie von normal in gewissen Rahmen viele auch sind. Also so, dass man sie zumindest mit denen reden kann, die reagieren auf gewisse Dinge und so. Also so bekloppt im Sinne von überhaupt nicht mehr in dieser Welt sein, findet man dort selten und das war wahrscheinlich eher flapsig. So ist so abgekürzt, ja.
Wie hat sich das bei dir geäußert? Wie war das für dich, als du das erste Mal in so eine geschlossene gekommen bist? Und was war der Auslöser vor allem?
Bin nach 6 Tagen abgehauen.
Nach 6 Tagen bist aus der geschlossenen?
Freigang. Hat Freigang direkt ins.
Und nicht zurückgegangen?
Nee, ja, die haben mich geholt. Erzählt? Die haben mich abgeholt aus Mannheim.
Ach Quatsch.
War in Aachen vorher. Ja.
Wie kam es dazu, dass du überhaupt da drin gelandet bist?
Ja, manisch halt. Ich war damals manisch. Das erste Mal, also die ersten 4 Male sind eigentlich so wenig spannend. So, da war auch so eine Zeit. Da war ich noch relativ jung. Da habe ich das auch noch so ein bisschen mehr gefeiert.
Mhm.
weil man denkt so ein bisschen Gangster und so, gerade beim ersten, ja, gerade beim ersten Mal. Beim ersten Mal war so ein bisschen Gangster und war auch nicht lange da. Bist ja noch kein Wiederholungstäter. Wenn du sozusagen, ich habe ja mittlerweile, ich weiß nicht, wie dick meine Akte ist so oder ob die dann irgendwann gelöscht werden muss. Aber natürlich wird das sofort geschrieben. Ne? Wenn du das erste Mal da drin bist, dann deswegen 6 Tage Freigang. So, ich fang mich da auch relativ schnell wieder, in der Regel zumindest. Oder verstehe auch das System oder wie man so da in dieser Umgebung existiert. Deswegen nach 6 Tagen, wenn du dann unbeleckt bist, so, die wissen ja auch noch nicht genau, was bei dir Phase ist. Ich war noch nicht psychotisch beim ersten Mal, sondern manisch. Und deswegen haben die auch nach 6 Tagen gesagt, ja, kannst mal raus
und
so.
Und war das Psychotische dazu gekommen?
2002, ja, direkt also das erste Mal war 2000, nee, 2001 sogar. 2000 war das erste Mal, so, war auch mit Y2K, so ein bisschen. Bisschen Fight Club, bisschen Y2K. Okay.
Wow. Echt, ja?
Ja, ein bisschen Studium absolviert und gibt Gummi und so. Genau, 2001 war das erste Mal dann auch richtig psychotisch. Ja, das war schon geil.
Ich möchte nur meinen Zuhörern sagen, dass ich dich eingehend gefragt habe, ob es wirklich in Ordnung ist, dass wir hier darüber reden.
Ja, kein Problem.
Und ich möchte mich auch bei dir noch einmal von ganzem Herzen dafür bedanken, weil ich finde das Thema unheimlich wichtig. Und ich finde es unfassbar beeindruckend, wie du damit umgehst. Weil du hast gerade selber gesagt, geil. So.
Ja, psychotisch
aber
schon geil.
Aber dazu muss man auch sagen, du bist halt einer von denen, du bist halt ein wahnsinnig intelligenter Mensch. Doch. Und du gehst anders damit um. Also so, du weißt ja auch ganz klar, dass das eine Phase ist, die dann auch wieder weggeht. Und du, mittlerweile weißt du ja auch, was das auslöst bei dir. Also wie dieser Zustand erreicht wird. Wieso sagst du geil? Was daran ist geil?
Dazu noch eine Sache. Natürlich, man wird irgendwann professioneller. Ne? Wenn man neunmal in der Geschlossenen gesessen hat, so, ich habe ja schon zig Psychiater gesehen, war ja auch in verschiedenen Einrichtungen, in verschiedenen Städten, verschiedene Therapeuten natürlich auch in der Nachbetrachtung. Ich war ja nicht nur in der Geschlossenen, dann gehst du in der Regel auch nochmal oft genug auf die Offene nochmal, hast mehr Gelaber, dann war ich auch schon zweimal in der Tagesklinik, was so angeraten wird, damit das irgendwie alles wieder in die Spur kommt, da geht man natürlich irgendwann damit Lachs um irgendwo. Ne? Auf der anderen Seite leben wir auch in einer Zeit, in der man damit auch Lachs umgehen kann oder Lachser umgehen kann als früher. Man ist nicht mehr so stigmatisiert. Ich habe ja hier in Düsseldorf eine Selbsthilfegruppe gegründet, war in Berlin aber auch in 2, 3 hat mal in Nase reingesteckt, war in einer sehr aktiv und da war eine Frau dabei, ist mittlerweile tot, ist überfahren worden in Berlin. Die war ein älteres Semester und man hat der angemerkt, dass sie, und die kam früher vom Land irgendwo in Baden-Württemberg, glaube ich, wo es auch nochmal wie ein Brennglas ist, hat der angemerkt, dass sie sehr krass stigmatisiert worden ist in ihrer Kindheit, Jugend und die ersten Jahre, weiß ich, ihres Erwachsenenlebens. Und das hat man in ihrem Verhalten auch angemerkt. Und wir leben ja heute zum Glück in einer Zeit, in der das offener kommuniziert werden kann.
Das heißt, du schämst dich gar nicht dafür. Du hast damit gar keine...
Ja, schämen sowieso nicht. Man kann sich für gewisse Dinge schämen, die man da getan hat. Nicht viele, aber schon. Ja, man ist halt out of order. Ne? Und,
aber warum hast du gesagt, geil?
Ja,
was
geil,
daran
genau.
ist geil?
Ja, geil. Psychose ist geil.
Was ist an Psychose einer...
Psychose ist mega.
Was ist an einer Psychose geil? Erklär's mir.
Ja, jetzt muss man... Okay, ich muss kurz noch insofern noch einführen, als dass ich sagen muss, es gibt so 2 bis 3 verschiedene Ausprägungen von bipolarer Störung.
Okay.
1, 2, 3 bringe ich jetzt ein bisschen durcheinander. Deswegen ist die eine Form ist dieses, was man im Volksmund manisch-depressiv nennt.
Ja.
Das sind Leute, die Wellen sind in der Regel länger. Die sind mehr depressiv konnotiert, also die haben mehr depressive Phasen.
Als Hochphasen.
Wenn die dann in diese Hochphase gehen, dann werden die eher manisch. Mhm. Dann kaufen die ihr Geld, ihr Konto leer quasi oder schlafen nicht mehr und was man halt so kennt, was man so in dieser Schosephase. Die dritte Form, nur Klammer auf, kurz dazu erwähnt, Klammer zu, ist so Rapid Cycling, das heißt, das wechselt sich dann sehr schnell ab.
Okay.
So gibt's auch mittlerweile offenbar. Ich kenne 1, 2, die das auch eher haben, die nicht diese längeren Phasen.
Was hast du?
Ich habe Schizoaffektiv, das ist halt... wo es halt in die Psychose geht, so das ist sozusagen der Gradmesser, wo das unterschieden wird dran, weil die einen gehen nur in diese Hypomanie oder Manie oder wie gesagt Geld ausgeben und echt lang wach und promiskur vor allem auch sehr viel, ist viel in Selbsthilfegruppen, wo auch viel darüber gesprochen wird, wie die dann rumschlawenzelt sind und haben und dieses psychotische halt ist bei mir, und das ist bei mir halt zum Glück so, dass ich sehr selten halt eine depressive Phase habe.
Gott sei Dank.
Habe eine richtig schlimme gehabt, aber ansonsten eher weniger damit zu tun gehabt, wenn ich dann andere Leute in der Selbsthilfegruppe sehe, die ja wirklich krass kämpfen. Und ja, Psychose, das ist immer so ein großes Thema auch in der Selbsthilfegruppe, ja, weil man ist mit Leuten konfrontiert, die sobald sie so ein bisschen über den Strich gehen, so stimmungstechnisch, ja, so, das sofort versuchen niederzuknüppeln, so. Also sofort Medikamente dagegen und oh, ich werde schon wieder manisch oder ich werde schon wieder psychotisch,
das heißt,
und so weiter.
Du hast aber einige Psychosen richtig ausgelebt.
Naja, das lebst du nicht lange aus. Weil das lebst du nicht lange aus, weil dann kommt die Polizei und fragt, was ist denn das?
Ja.
Genau. Ja, wirklich, auf jeden Fall. Die Polizei kam mehrmals. Und du gerätst halt immer stärker, also dieses Zeitfenster, wo es halt geil ist, wo die Leute auch mitgehen,
ja,
du holst die Leute ja ab.
Aber was passiert da?
Du hast so eine Fähigkeit, Leute zu krass zu überzeugen von gewissen Dingen, so, ja, hast du auch als Maniker.
Ja.
Ich habe einen getroffen, der hat irgendwie hat einen Ferrari gekauft.
Was?
Weil er geht da rein, hat er mir erzählt zumindest, ne?
Ohne Geld oder was?
Ja, ich weiß es nicht. Er hat mir das in der Klapse erzählt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, da muss man sehr vorsichtig sein.
Ja, man kann das schon ein bisschen nachvollziehen, weil du bist halt so selbstbewusst und so, da stellst du ja keine Fragen. Weißt du, du kannst halt schon so.
Du glaubst auch wirklich, was du erzählst.
Halt so, genau, du bist halt voll in the zone und so, und bist halt in der Psychose auch, in so einem relativ kurzen Zeitfenster zwar nur, aber da bist halt sehr hell.
In dem Moment fühlst du dich komplett frei und bist in so einem Art Tunnel und siehst die Welt auch durch andere Augen, durch deine Augen, aber durch andere Augen?
Ja, guter. Also in der, ich kann es immer wieder über die Selbsthilfegruppen spielen, weil da habe ich auch Eindrücke bekommen von anderen Leuten und so. Und da hat einer mal gesagt, fand ich einen sehr interessanten Beitrag, dass er denkt oder vielleicht sogar gelesen hat, dass die bipolare Störung konkret die spirituellste Krankheit von allen ist. Weil das geht sehr, sehr schnell in eine religiöse Erfahrung. Das ist kein Witz. Und das habe ich nicht nur ich erlebt.
Bist du religiös?
Ich bin nicht religiös.
Okay.
Ich bin jetzt kein Agnostiker halt. Ich bin jetzt kein Atheist oder so, weil Gedöns. Ich meine nur, mal allgemein gesprochen, war das sehr häufig so, dass die Leute in den Selbsthilfegruppen auch erzählt haben, gerade die Psychotiker.
Ja.
Wie sie religiöse Erfahrungen gehabt haben. Also, er hat das Neue Testament nochmal neu geschrieben, zum Beispiel. Ja, ist auch teilweise witzig. Ist auch teilweise mit der Bibel unterm Arm hier durch die Gegend gerannt.
Krass.
Und so. Man hat auch so, in so einer Psychose auch oft so Synchronizitäten. Das kommt, glaube ich, auch häufig vor, dass man so denkt, der und der, die haben was miteinander zu tun oder so, und stellt so Verbindungen her.
So Verschwörungstheorien.
Nee, es ist gar nicht so eine Verschwörungstheorie im eigentlichen Sinne, so dass man das so über so eine kognitive Ebene abwickelt, sondern das ist so wie so eine...
Man denkt, man hat den Durchblick?
Ja, es ist so, ja, das denkt man auf jeden Fall. Das muss man wirklich sagen, dieser Eindruck, dass der Vorhang fällt und dass man die Welt nochmal in einer dekonstruierten Art und Weise wahrnimmt, das ist der geile Zustand. Da fällt der Vorhang. Ich hatte schon noch hier in Düsseldorf auch so 2-3 so quasi psychotische Zustände, die dann sich dann wieder abgeklungen sind, wo das nicht so in so eine Klapsenphase dann geriet. Und das ist schon krass. So, also das ist, ich muss mir auch Routinen überlegen oder Routinen erarbeiten, um damit umzugehen, weil das ist so, der Vorhang fällt, ich kann das gar nicht erklären, so, das ist so, die Luft wird anders, die Farben, man hat das Gefühl zumindest, dass die Farben anders werden, dass man das Gefühl hat, dass der Vorhang fällt und hinter dem, was sich zeigt in der Wirklichkeit, man ist ja noch orientiert, man läuft ja dann in der Regel zumindest nicht gegen einen Bus oder so.
Aber so wie du das beschreibst, klingt es so, als wärst du dauerstoned. Als wärst du auf irgendeinem krassen Trip.
Das ist so ein bisschen wie ein Trip, ja.
Echt?
Ja.
Und in die,
das kann man schon ein bisschen vergleichen. Ich bin jetzt nicht auf LSD oder so gewesen, aber, und das ist jetzt auch nicht so krass halluzinogen oder so, dass man jetzt denken würde, man sieht da jetzt andere Dinge. Oder leuchtet der Himmel oder so, das jetzt nicht. Aber man hat so das Gefühl, dass das Licht ein bisschen anders wird oder
ja,
so.
Ich hab
oder
dich ja, also
Geräusche
ich habe dich ja selber
werden.
Einmal in diesem Zustand
genau,
erlebt.
Genau, wir haben uns ja einmal gesehen.
Genau, und du warst anders. Du warst ganz, ja, also so wie jetzt, wie wir hier reden und so, es ging gar nicht. Du warst woanders unterwegs.
Auf jeden Fall.
Ganz andere Ebene auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Wie ist es, wenn du dann du sagtest ja gerade, ein paar Mal kam schon die Polizei. Wie wird das dann unterbrochen? Also wo, erinnerst du dich daran?
Oder also kannst ich kann dir ein Beispiel geben, so, ich glaube, es war 2001 war das auch, das erste Mal dann so, also ich war dann schon bei meiner Freundin ausgezogen, bei einem Kumpel eingezogen, weil da gab es so viel Stress und es kommt ja zu immer stetigeren oder steigenden, zunehmenden Verwerfungen mit den anderen Leuten. Am Anfang ist es halt cool und dann erzählen alle, wir sind im See Genezareth alle über das Wasser gerannt oder so und man holt die Leute halt ein bisschen ab, so, ja, man holt die schon ein bisschen ab, so, also ich zumindest. Oder vielleicht auch ein paar andere. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so, kann ich jetzt nicht generalisieren natürlich, aber man hat so eine gewisse, vielleicht auch Aura oder so. Ja. Man, weiß ich nicht, wie man das jetzt bezeichnen soll.
Wie lange hält diese Phase an?
Ja, kann ich nicht sagen.
Aber reden wir jetzt von einem Tag? Von einer Woche? Ja, von einem Monat?
Bist du nicht drauf? Ja, bis die Polizei kommt.
Wie lange war das?
Ich kann das nicht sagen, weil ich kann das nicht so richtig
einordnen. Aber ich habe dich erlebt.
Ja, das war ein bisschen länger. Das war nicht lange. Das war nicht lange. Das war 5 Tage sogar nur.
Dein Ernst?
Wir haben Montag die Show begonnen.
Es hat sich aber schon angebahnt. Es hat sich vorher schon abgezeichnet.
Ja, das stimmt.
Dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Aber die Show haben wir am Montag begonnen. Das war der 2. Januar war es.
Und dann war
schon
vorbei.
Und am 5. Januar bin ich nach Düsseldorf und dann hier direkt eingelocht worden.
Und wie kam das, dass du da eingelocht worden bist?
Ja, ich bin ja, wie gesagt, da kam das schon über meine Eltern, die ja hier in der Gegend wohnen. Ich war ja in Berlin damals. Und ja, die gingen mir auf den Sack und dann bin ich nach Hause gefahren, um zu beweisen, dass ich halt total safe bin.
Ja.
Ja.
Also die haben das schon gepeilt, weil ja, die dich schon kriegen, aus der Vergangenheit kannten. Sicher. Und du bist dann zu ihnen gefahren, um denen zu zeigen, dass alles in Ordnung ist.
Ja, genau.
Und dann?
Ja, eingesammelt.
Wie eingesammelt?
Ja, das war das Mal, das war 2017, Staffel 1, wo meine Schwester und mein bester Kumpel mich überredet haben, freiwillig in die Klinik zu fahren.
Ja.
Ja, auf den dummen Trick fall ich auch kein zweites Mal rein. Das ist auf jeden Fall keine gute, also wirklich, das ist keine, no chance anymore. Danach musste immer die Polizei kommen, weil das machst du dann nie wieder. 2001 zum Beispiel.
Aber es war kurz, am Ende des Tages trotzdem das Richtige.
Sagen wir so, Anlass 2017, also der rechtliche Anlass war, dass sie mir vorgeworfen haben, dass ich im Auto gefahren wäre und da Leben riskiert hätte auf dem Weg von Berlin nach Düsseldorf, weil ich nicht mehr in der Lage war, Auto zu fahren. Und das war der Grund, dass sie mich festgehalten haben. Aber ich bin nicht mit dem Auto gefahren, ich bin mit dem Zug gekommen. Und das ist krass. Das war richtig krass. Und da kommen auch so diese Grenzbereiche, du bist halt rechtlos in der Psychiatrie.
Ja.
Und die glaubt ja wirklich gar keine mehr.
Das war auch ein richtiger Scheißaufenthalt, ne?
Das war richtig heftig.
Das war richtig Katastrophe.
Ja. Aber um das noch ganz kurz aufzugreifen, so 2001, nur um nochmal so einen kurzen Eindruck zu geben, das war, wie gesagt, der erste psychotische Move so bei mir. Und ich war schon mal vorhin ausgezogen, bei einem Kumpel eingezogen, meine damalige Freundin. Und dann alle Kontakte waren quasi schon abgebrochen, so, weil nichts mehr ging, so, kannst nicht mehr meine Schwester anrufen, meine Mutter anrufen, keine Ahnung mehr, aber es war alles sozusagen auf
Hold.
Krawall gebürstet, ja. So, und dann habe ich meine Cousine angerufen. Meine Cousine kam dann, mein Onkel kam mit, also mein Onkel ist gefahren, meine Cousine ist auf dem Beifahrersitz, und dann haben die gesagt, so, ja, wir fahren nicht jetzt nach Hause zu mir, blablabla, zu denen halt.
Aber da wusste noch niemand und du auch nicht.
Doch, total. Und dann hat der gesagt, mein Onkel meinte, ja, wir fahren aber jetzt noch mal kurz zur Klinik und holen eine Frau ab. Und ich war so weggeklatscht, also so in einer anderen Sphäre unterwegs, dass ich diesen Move nicht gepeilt habe. Und dann sind wir halt dahin gefahren und dann ist er ausgestiegen und ich habe meiner Cousine noch einen vom Pferd erzählt und war da so begeistert, ja, volle Kanne krass, ja. Und dann kam mein Onkel mit den Ärzten zurück und ich erzähle diesen Moment deswegen, weil das war vielleicht der Moment, wo du mit 180 oder 360 Sachen gegen eine Betonmauer knallst. Also, weil in dem Moment ist alles klar.
So hat sich das
und du bist vorher so voll in der Hysterie oder in der Psychose, in der
gehst alles, voll auf in der Blüte,
mega. Du willst ja gar nicht, da raus. Das ist ja, du fühlst dich ja krass. Super gut.
Naja, weil du selber es ja nicht merkst.
Ja, wie gesagt, also man
du
tut ja auch
es,
nicht.
Dass
also
es sich man gut hat ja, anfühlt.
Ja, es fühlt sich super an. Klar, man sollte kein Auto fahren oder man sollte nicht im Straßenverkehr generell vielleicht teilnehmen, man läuft vielleicht dann doch vom Bus oder so. Ich sage nicht, dass es passiert, ist mir nicht passiert. Ich war safe auf eine gewisse Art, aber man kann das natürlich jetzt auch sagen, nur weil es gut gegangen ist, behaupte ich das. Ja, man muss schon vorsichtig sein. Man ist schon in einem Zustand, in dem man zumindest wahrscheinlich kein Auto mehr fahren darf auch. Nur wie gesagt, du bist halt so total euphorisch, begeistert und so, und dann kommen die Ärzte und in dem Moment ist halt alles klar und dann donnerst du wirklich mit 360 oder gedanklich einfach mal so gegen eine Betonmauer, und das war ein harter Moment.
Und dann?
Das war nicht der härteste.
Also, aber was
das
ist dann passiert?
Hart. Ja, musst du mit, so, ich renne dann ja auch nicht weg, oder ist ja alles lächerlich.
Ja.
Ist ja der ganze Tag wegrennen oder so. Was ja, dann ist ja Feierabend so.
Aber was passiert denn dann? Dann wirst du eingewiesen.
Medikamente.
Entschuldige.
Medikamente.
Direkt Medikamente.
Naja,
und dann wird man,
das,
also
die
Medikamente,
nicht,
die dich halt ruhig stellen.
Naja,
ne?
Die dürfen das nicht. Die müssen das schon eine richtige Anordnung zu haben.
Aber macht keiner.
Ja, Psych-KG. Ja klar, doch, das machen die schon. Nur du kriegst den Richter ja auch nicht zu Gesicht. Der Richter schreibt dann, was der Arzt ihm erzählt. Also es ist halt so, es ist halt wie gesagt ein System. Ich möchte jetzt auch gar nicht das so zu sehr dissen zwar, weil ich war jedes Mal eigentlich auch berechtigterweise da drin, wenn auch nicht rechtlich haltbar vielleicht, oder wenn auch ich das damals nicht so gesehen habe, war das schon okay, oder beziehungsweise wäre es vielleicht dann 2-3 Wochen später soweit gewesen oder so. Deswegen war das auch, habe ich da einen Frieden mit gemacht, aber so unter ganz rechtsstaatlichen Gesichtspunkten läuft das nicht koscher ab.
Was mich interessiert ist, und ich bin mir sicher auch meine Zuhörer, wie läuft es denn da drin dann ab? Hilft dir das? Okay. Hat es dir geholfen? Waren da, so wie man sich das vorstellt, man kommt dann in eine geschlossene und dann sind da vernünftige Menschen, die Ahnung haben von ihrem Job, die dich auffangen, die dich auch in den Arm nehmen und sanft sozusagen,
ja,
weil du denkst, du fliegst und es dich dann jemand sanft sozusagen landen lässt. Ich weiß ja, was jetzt kommt. Ich möchte, dass meine Zuhörer das auch.
Ist wie Picknick am Midsommer. Paradies. Paradies, die Zustände, die da geschlossen sind. Nee, meine damalige Freundin 2001 oder 2003 sogar auch noch, hat da mit einer Ärztin gesprochen, die war eine Programmiererin, die war da sehr strukturiert und so. Mhm. Dann ist sie zur Ärztin hingegangen und hat gesagt, ja, wo ist der Plan?
Ja, was passiert jetzt?
Wo ist der Plan?
Genau, was machen wir jetzt?
Genau, so. Und dann hat die zu der gesagt, hör mal, dass ich noch gesunden Menschenverstand.
Bitte was?
Ja. Ich habe 2017, da habe ich mich selber aus der Klapse rausgelabert. Das passiert nicht oft. Dann kam
das konntest du dann wahrscheinlich machen, weil du schon Erfahrungen hattest, oder?
Ja, weil ich auch wieder klar war. Ne? Du bist ja schon erstmal abgebogen, so, da kriegst du es nicht gut gebastelt am Anfang.
wie du das sagst. Du musst dir
das folgendermaßen vorstellen. So eine Visite in der Klapse läuft so ab. In der offenen auf jeden Fall. In der geschlossenen hast du eigentlich keine Visiten. In der Regel zumindest nicht. Die Tür geht auf und 20 Leute kommen rein. Oder 10. 3 Ärzte, 2 AIPler, 3 Ergotherapeuten, 2 Schwestern. Ein Riesenpulk steht vor dir rum.
Klingt erstmal vernünftig.
Ja, und dann sagen die ja, wie geht, öffnen Sie sich mal.
Vor allen.
Ja klar, vor allen. Da fragt man sich, wo ist da der gesunde Menschenverstand? Also mir ist das egal, ich erzähle Ihnen halt, was Sie hören wollen.
Ja,
oder
okay, aber
so,
das ist
aber
schon krass.
Da denke ich mir echt, sag mal, Leute, die Leute, die kriegen die Fressen nicht auf. Was, wenn 10 Leute vor dir stehen, ja, wie fühlen sich denn heute? Egal, 2017, weil das ist ja auch teilweise auch lustig, was da passiert, wenn man das so retrospektiv zumindest betrachtet. Frage ich die, warum bin ich denn hier? Frage ich die Ärztin so, warum bin ich denn hier? Sagt die zu mir, hier, Sie sind psychisch krank.
Ach, wirklich?
Da sag ich, ist das eine Diagnose? Habe ich im Schremlis irgendwie überblättert, die Diagnose hier? Ja, also, nochmal, ich möchte das jetzt nicht zu sehr dissen, auch wenn ich da gerade mit Psychiatern, auch mit Psychologen schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also, man kann Faustformel, 80% sind unbrauchbar. Für ihren Job nicht geeignet. Sowohl Psychologen als auch Psychiater. Das mag jetzt mal, ist meine Erfahrung, mag andere anders sehen, es mag auch mal einen guten Fit geben, mag auch Leute geben, die gewisse Leute gut behandeln oder so. Ich sage ja nicht, dass die nichts können. Ich sage nur, da fehlt die Empathie, da fehlt eine Struktur, da hat man auch oft das Gefühl, gerade bei Psychologen, bei Niedergelassenen, dass die Geld schneidern wollen. So viele von denen haben Hauptsache Patientenstamm. So.
Das heißt, du sitzt dann da, kriegst Medikamente und wartest, bis deine Zeit abgelaufen ist.
Oder zwangsmedikamentiert, ja.
Wahnsinn. Ja, keine du hast auch erzählt, dass du mal in der geschlossenen warst.
Ja, 2017. Das war
was du mir da erzählt hast.
Das war krass. Das ist so ein Moment, man kann ja so gewisse Dinge im Leben niemandem erklären. So, ne? Wenn ich zu dir jetzt sage, du wirst irgendwann sterben, dann sagst du, ja klar, kannst du deinem Kind erzählen,
sagt dir,
ja klar, wir werden alle mal irgendwann sterben.
Ja.
Aber wenn sozusagen der Hauch des Todes mal über dich hinwegkriecht, so, ne? Also wenn du so mit 40, 50 vielleicht irgendwann so der Moment kommt, wo du merkst, es ist vielleicht weniger Zeit als die Zeit, die ich schon abgesessen habe. Dann machst du eine Erfahrung. Dann ist das keine kognitive, kein Gedanke.
Du hast es erlebt.
Ganz genau. Und das ist, wenn du hinter einer Tür sitzt oder keinen Schlüssel hast, ist zum Beispiel so eine Erfahrung, die du nicht machen kannst, wenn du sie nicht gemacht hast.
Ja.
Ich kann dir das nicht so, und ich behaupte einfach mal, gerade im deutschen Knast, im Vergleich zum deutschen Knast, jetzt nicht in den USA oder was weiß ich, in Moskau oder in Russland, keine Ahnung wo halt, ist die Psychiatrie auf jeden Fall schlimmer, weil die glaubt dir keiner. Und
das heißt, du saßt dann da in einem Raum, also in einem Zimmer?
Die haben 2017 mich dann in die ISO-Zelle gesteckt. So. Warum? I don't know.
Aber ISO-Zelle ist jetzt nicht so, wie wir es aus dem Film kommen, Gummizelle oder so, sondern es war einfach ein geschlossener Raum.
Genau.
Mit Badezimmer.
Genau.
Und du hast auch erwähnt.
Der geschlossene Raum hat ein Fenster.
Genau.
Und das Fenster gab zwei, also es war das Stationszimmer, das Schwesternzimmer. Es ist ein relativ großes Zimmer mit auch so einem Tisch, wo die alle frühstücken und so weiter. Und angrenzend an diesen Raum, also eine Seite ist halt nach draußen, eine Seite ist halt zum Flur.
Das heißt, du warst die ganze Zeit beobachtet.
Genau, da ist ein Fenster drin auf beiden Seiten und in beiden Seiten.
Boah, verrückt.
Ja, und dann sitzt du dann da und bist unter Beobachtung 24 Stunden.
Die ganze Zeit.
Ja, die gucken ja nicht immer hin. Ne?
Ja, aber
was viel krasser ist, halt, da kommen auch dann mal die Handwerker oder da kommen mal Besucher
und
du sitzt dann da und sitzt da wie im Zoo. Ja, wie
du
im
hattest
Zoo
auch keine Privatsphäre, hast du gesagt. Die kamen dann auch einfach.
Ja, ich lasse jetzt auch nicht, wie gesagt, dramatisieren, das, was halt.
Doch, ich finde schon, dass man das dramatisieren kann. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ein harter Zustand.
Also man muss sich die Frage stellen, ich war 25 Tage ungefähr da drin, so, man muss sich die Frage stellen, warum sollte man jemanden so lange, wenn jetzt jemand auffällig ist, aggressiv wird oder so?
So behandeln.
Dann ist das okay, dass man ihn isoliert von den anderen Leuten. Dann bist
ach so,
aber zwei,
ja,
drei,
wenn er aggressiv ist und jemand was getan
Stunden
hat, safe.
So.
Aber hast du ja nicht.
Nee.
Hast du ja nicht. Du
ganz
bist
genau,
ja auch, also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne dich ja. Du bist ja kein böser Mensch. Du hast deine, also ey, bestimmt hast du auch Scheiße gebaut in deinem Leben,
ja,
so wie wir
so,
alle.
Das war,
aber du bist ja ein harmloser Mensch.
Das ist die Frage, warum muss man jemanden so lange in einer isolierten Zelle, innerhalb einer isolierten innerhalb eines isolierten Bereiches belassen. So, das ist eine Frage, die ich weiß gar nicht, ich habe mir euch auch schon gestellt. Das war eine Erfahrung, diese Isolationszelle innerhalb der hier bei Düsseldorf LVR. Das war schon
hart.
Ja. Ja, weil man auch wirklich nochmal auf eine andere Art von Menschen abhängig ist. Man muss nach Toilettenpapier fragen. Man muss, wenn man was zu trinken
hat. Wie, das hattest du auch nicht?
Doch, aber wenn es mal leer ist oder so. Man ist ja abhängig. Man hat zwar fließend Wasser, also man verdurstet nicht. Aber der Rest, man ist ja abhängig. Gerade was Rauchen angeht. Also du, in der Klapse fängst du voll an zu rauchen. Also sofort. Also ich habe ja stark geraucht und dann habe ich immer wieder aufgehört und der Klaps jedes Mal wieder angefangen. Da kannst du ja nichts anderes machen. Und du bist auch da ständig am Rauchen, weil alle am Rauchen sind. Und weil ich auch Leute gesehen habe, die halten sich mit der Zigarette im Leben fest. So, muss man fast schon sagen, dass es Leute da gibt, die wirklich Zigarette als Lebensanker haben, wenn du so willst.
Das heißt, am Ende des Tages hast du die Zeit, wenn du drin warst, immer nur abgesessen.
Ja, das ist eine große Zeit, ja. Gibt's keine Therapien.
Und trotzdem hast du dich immer wieder in so eine Situation? Ja, die, weil es gibt ja auch, es gab ja auch Auslöser dafür. Der Konsum von Marihuana krass, zum Beispiel hat es bei dir sehr oft hervorgeholt, ja, sage ich jetzt mal. Fall. Also Kiffen war, ist bei dir alles andere als harmlos.
Ja.
Ja. Also, mit dem Lächeln.
Merkst du, da pflanzt sich teilweise krass, der Raum vibriert fast schon.
Ja, die Leute merken, also Kiffen ist für dich wirklich schädlich, weil du dann direkt in eine Psychose
gerätst. Direkt, aber...
Ja, aber warum hast du es denn dann immer wieder gemacht?
Was Geiles. Ja, was Geiles einfach. Ja, es gibt keine andere Erklärung. Es ist halt geil. Ich liebe auch Grasrauchen. Das ist so direkt auf Sendung sein.
Aber wir machen das nicht mehr.
Nee, aber ich habe dir das, glaube ich, auch da an dem Abend erzählt. Ich war ja 2017, war ich ja zweimal im selben Jahr in der geschlossenen. Ja. Einmal in Düsseldorf, einmal in Aachen. Über Weihnachten, mehrmals über Weihnachten. Das war vielleicht immer eine Katastrophe über Weihnachten. Und das Ende 2017 hatte damit zu tun, dass mein Anwalt mich auf eine Weihnachtsfeier eingeladen hat und dann mir Cookies angeboten hat, Vanillekipferl, und ich mir einen reingebastelt habe. Und dann, nachdem ich wollte mir noch zwei, drei mehr mitnehmen, weil ich voll Bock auf Kekse hatte, und dann meinte er, ja, nicht mehr so schnell und so. Und
ach,
ich so,
du wusstest das gar nicht?
Ich wusste das nicht. Ich hätte es nicht gemacht.
Okay.
Ja, ich habe oft genug bewusst Gras geraucht, aber
in dem Moment,
aber das war nicht. Das war nicht so. Das war der Moment, wo ich wirklich so, auch dass das Vanillekipferl waren, wo du gar nicht auf die Idee kommst.
Ja,
so, ne?
Ja, ja.
Und der sagt dann zu mir, ja, mach mal langsam hier, wir haben noch eine Menge so, und ich direkt so, Alter, willst du mich verarschen? So, na ja, geh mal auskotzen. Egal, auf jeden Fall. Ja, kannst du ja einen Kekse oder was? Also ich meine, tut mir leid. Ja, ich kenne die Story ja. Er kannte das ja auch. Ne? Ich meine, er war ja mein Anwalt, weil ich auch mit dem versucht habe, da mal gegen die Ärzte vorzugehen, was nicht funktioniert, weil du natürlich keine Lobby hast.
Ja.
Genau, aber ich erzähle diesen Moment gerne, weil er was demonstriert. Weil wenn du jetzt nicht rauchst, sondern es konsumierst, also es isst, dann dauert's ja, hat es ja eine gewisse Latenz. Ne? Mhm. Bei Rauchen ist ja instantan, bist ja direkt stoned. Oder high. Ich bin eher high als stoned. Es hat also ungefähr eine halbe bis eine Dreiviertelstunde dauert, dass ihr das anschlägt.
Ja.
Und ich hatte ja dann sehr lange, weil ich 2017 Anfang ja nicht konsumiert hatte, sondern einfach in die Psychose gegangen bin, schon 3-4 Jahre nicht mehr konsumiert gehabt. Und ich saß dann da und war sehr nervös. Ich war sehr angespannt.
Du wusstest, es wird was passieren. Ich
merkst, es kommt auf dich. Ich hatte ja schon Space Cookies gegessen. So ist ja nicht das Thema. Aber gerade auch mit dieser ganzen Historie. Und ist ja dann auch wieder in die geschlossene Psychiatrie. Ist dann ja auch wieder letztendlich, da hat sich da ja auch entwickelt. Und ich bin da sehr angespannt und sehr, angespannt halt.
Nervös gewesen.
Ja, so wirklich, genau. Und dann kommt der Moment, wo das kickt, und dann kriegst du kurz einen trockenen Mund so, und dann musst du kurz was trinken, und dann brauchst du so ein paar Sekunden, um dich wieder auf den Turn einzustellen.
Ja.
Ne, ist ja klar, weil ich ja schon 3-4 Jahre nicht mehr hatte.
Ja, ja, ja.
Ein paar Sekunden, um mit dem Turn klarzukommen. Und der nächste Gedanke war, wo kriege ich mehr Cookies her?
Nein!
Das war der nächste Gedanke. Das war der bestimmte Moment. Dann habe ich mir da Cookies, ich stand da auf der anderen Seite, Cookies eingepackt, ich muss nach Hause. So. Ja, ja klar, weil es ist ja Drogensucht. Das ist ja der zweite Aspekt. Also der eine ist natürlich geil, aber ich bin natürlich grasabhängig, massiv grasabhängig.
Ah, du konsumierst nichts mehr.
Nee, natürlich nicht, aber ich bin voll, da würdest du merken, ich habe das nicht im Griff. Deswegen bin ich auch so ein bisschen vorsichtig, was so Bewertung von Legalized angeht. So, ich bin da komplett für, ist auch Quatsch, nicht zu erlauben, aber da müsste eigentlich jeder auf Rezept irgendwie machen. Da müsste man sich jeder mal durchchecken lassen.
Wie hoch ist denn dann die Gefahr, dass du nochmal was konsumieren wirst?
Nee, ich bin da null. Also wie gesagt...
Kommt es bei dir nur vom Kiffen, also nur vom Graskonsum?
Ja, ich habe dann 2022, das war das letzte Mal dann in der Corona-Zeit, oder 2021, ich weiß nicht mehr, eins von beiden. Eigentlich Gras.
Nur Gras.
Nur Gras.
Also wenn du jetzt was trinkst oder so, dann passiert das nicht.
Nee, ich nehme auch keine anderen Substanzen.
Okay. Du hast allerdings einmal was gesagt, also du hast gesagt an dem Abend, als wir uns so unterhalten haben, dass du mal, weil du meintest gerade immer wieder, du möchtest jetzt nicht alle Therapeuten schlecht reden und ich möchte dich daran erinnern, dass du selbst sagtest, das ist aber jetzt das Glas mit dem Wodka, ja, nur dass du Bescheid weißt.
Nee, das ist Wasser, das ist Wodka.
Okay. Sagtest du, du hattest mal einen Therapeuten in Berlin und ja, wenn du zu dem gefahren bist, hast du dich richtig schlecht gefühlt, in einem guten Sinne aber. Ja. Und da sagst du, hast du selber gesagt, der hat dir geholfen.
Ja, absolut.
Also es gibt also, diese guten, weil ich habe auch absolut, so
einen. Es gibt auch gute Psychiater. Ich habe zum Beispiel einen Psychiater kennengelernt dann in Berlin, beziehungsweise ist, glaube ich, jetzt nach Potsdam gezogen, egal. Der war aber Kinderpsychiater gewesen. Ja. Der hatte andere Erfahrungen gemacht. Das Problem ist halt oft, das sage ich ja mit dieser fehlenden Empathie oder so, oder den du da meintest, den ich da mal hatte, der war ein Holländer und der war halt von vornherein so, wir machen 10 Therapiesitzungen.
Genau.
Und danach muss Feierabend sein. Ja. Wir haben dann noch 15 gemacht oder so, aber der hat direkt das mit dem Ziel verbunden und so. Und ich verstehe, dass das nicht immer möglich ist, wenn Leute Traumata haben und so und das erstmal aufbrechen müssen und dass das alles seine Zeit braucht. Aber ich finde, das ist ein Indikator für eine gute, also wo man eher vermuten will, dass dann ein guter Therapeut am Werk ist, wenn man da sehr ungern hingeht und das nicht so komfortzonenmäßig so, ich tu mal was, weil das ist ja doppelt kontrainduziert. Weil du erfährst über dich nichts und hast aber das Gefühl, du machst was.
Mhm.
Also, ne?
Ich verstehe, es ist lost, waste of time.
Yes, geil, so, ich bin ja voll in Therapie, jetzt hast du allen Leuten davon und so. Und das ist jetzt einfach fair.
Bringt gar nichts.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ist vielleicht dann eher so glückstreffermäßig.
Ja, ja, ich hab Glück. Du hattest aber auch noch eine andere Erfahrung, und zwar warst du auch mal in einem künstlichen Koma.
Ja.
Und was ich echt abgefahren fand, war, dass du gesagt hast, dass du alles mitbekommen hast um dich herum, während du da in diesem
Phasenweise,
dass du dich daran erinnerst.
Ja, auf jeden Fall. Megacare, klar. Also Psychose ist, also Kummerträume sind, also wenn ich wählen müsste zwischen beidem, würde ich die Psychose wählen, weil die Psychose ist halt einfach real, also bist ja da, aber Kummerträume ist schon mega.
Aber verstehst du, warum ich das gerade so feiere, mit dir hier zu sitzen und du redest, es ist unfassbar, wie du das sagst. So.
Ist mega.
Daran ist mega, Dicker? Ich würde so niemals in einem Kummerträum. Nennt man das Kummerträum? Heißt das so?
Nee, keine Ahnung.
Du nennst es einfach so.
Aber ich denke da ja heute noch dran zurück.
Aber was daran fandst du jetzt gut? Du liegst
es
da
so
und
Stimmungen. Es ist so. Ich habe die, weiß ich nicht so. Hab einen Traum gehabt. Also es variiert.
Ja.
Ne? Also es ist mehrere und wie du schon sagtest, auch das kann ich jetzt nicht. Also weil du ja nicht da bist. Ich kann das jetzt nicht analysieren, wie jetzt eine Psychose
halbwegs,
da bin ich auch nicht da. Kann ich auch nicht so wirklich gut, aber Kummerträume ist ja wirklich nochmal ein ganz anderer Schnack. Und also künstliches Koma, ne, hast du ja gesagt. Und du baust halt teilweise, du tauchst ein bisschen auf, dann kommt ein Besuch und dann baust du den Besuch ein. Ich erinnere mich, dass mein Vater mal da war und ich gedacht habe, wir stehen aber in der Tankstelle rum oder so. Also es ist schon krass, also so im Nachhinein, nach dem Aufwachen und daran zurückzudenken, weil die sind halt sehr präsent und ich erinnere mich wirklich an viele, viele, viele Dinge da in also zum Beispiel, das klingt jetzt Regel 26, erzähl niemandem deine Träume. Das ist ja total langweilig für jemanden, der das nicht, das ist total langweilig, Träume zu erzählen.
Was ist Regel 25?
Es gibt keine Ahnung. Aber letztes Mal schon. Ja, es ist random. Genau. Es ist langweilig, seine Träume zu erzählen, aber da ging's, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, da ging's halt um so ein Organisationsschema. Um so eine Western-Truppe und so Rinderzüchter und dann haben die aber so total cool sich so organisiert. So. Und das, was ich daran so, was man daran so cool findet, ist, dass man selber überrascht ist. Dann denkt man so, boah, mega Idee. Ich krieg diese Idee nicht mehr zusammen. Aber denkst du, mega
Idee. Aber es klingt
so
absurd, Mann.
So, und dann, das Geile ist aber dann wiederum in diesem Traum, plötzlich zoomst du aus diesem Traum raus,
ja,
und dann sitze ich irgendwo und lese in einer Zeitung über das, was ich gerade geträumt habe.
Dein Ernst? Ja. Aber das ist alles in deiner Fantasie sozusagen?
Ja, klar, im Traum.
Während du dann da schläfst?
Ja, genau.
Und als du wach geworden bist?
Ja, da habe ich mir erstmal einen Katheter aus dem Schwanz gezogen und wollte auf Toilette gehen.
Hat
und
dann kam, warte,
keine
hat
Ahnung,
mehr. Ich
weiß nicht mehr. Alter, 20 Tage, guck mal, da bist du völlig durch den
20 Tage lagst
ja,
du
und dann,
da.
Der Arzt kam rein, hat direkt gesagt, sie belegen sich wieder hin. Ich, wenn sie hier hinfallen, komme ich in den Knast.
Konntest du überhaupt aufstehen?
Komme ich in den Knast? Ja, weiß ich nicht, ob ich sie... ich weiß nur, dass ich da so... Also das Aufwachen, also wie gesagt, 20 Tage Koma... Da kannst du nicht mehr reden, du kannst eigentlich nicht mehr gehen. So, ich glaube nicht, dass ich lange gegangen wäre.
Das musstest du alles wieder neu lernen, ne?
Ja, ich will das jetzt alles nicht dramatisieren, so, aber schon alleine, dass du intubiert bist, redest du auch komisch. Dann hast du auch so Geschmacksverirrungen. Also ich hatte Geschmacksverirrungen, ich konnte kein Salz essen, gar nicht salzig essen, gar nicht. Wenn ein bisschen Salz drin war, war es schon zu salzig. Ja, musst auch denken wieder lernen. Ich habe 2014 war das, bin dann aufgewacht vor Silvester, hab dann Silvester in der Klinik verbracht, bin dann Anfang 2015 dann raus und hab, also schon dreiviertel Jahr gebraucht, ehe du wieder so halbwegs auf dem geistigen Level auch bist. So, du brauchst schon echt lange, 20 Tage nur, ist nicht viel. Ne? Ich habe das damals zu der Corona-Zeit immer gedacht, wo die alle gesagt haben, ja, geh ich mal ins Koma, dann liegen wir ein paar Tage da intubiert rum. Ich gesagt, ja, dann viel Spaß. Ja, viel Spaß. Also, ist geil. Bitteschön. You got the jackpot, ja.
Aber alles, was danach kommt, ist halt scheiße.
Das ist, nochmal, guck mal, wenn ich jetzt von diesen 25 Tagen hier in der Isolationszelle erzähle, oh Gott, wie schlimm hat er gelitten. Dreifüß hier, dieser Dreifüß-Skandal hier, dieser antisemitische Skandal damals Ende des 19. Jahrhunderts, wo sie da so einen jüdischen oder so einen Offizier, weil er Jude war, kompromittiert haben und den haben sie dann nach französisch Südamerika da irgendwie verschifft und so. Und der hat da echt ein paar Jahre gesessen, durfte sich mit gar keinem unterhalten. Da saß dann so eine scheiße Wellblechhütte rum bei Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, die du nicht ausmalen kannst und so weiter, wo er unschuldig war und wo die Leute versucht haben, ihn da wieder rauszuholen. Aber er saß halt erstmal da, mit ihm durfte keiner reden und er hat da den ganzen Tag rumgesessen. Und wenn ich mir das vergleiche mit dem, was ich da wo ich ja rauchen konnte, Besuch bekam und so weiter, da fragt man sich, wie der das überlebt hat. Deswegen muss man es ein bisschen in Relation setzen. Wir sind natürlich alle auch verweichlichte Mitteleuropäer und nichts mehr gewohnt und so weiter. Ich will das jetzt nicht so dramatisch erzählen. Natürlich ist es auch viel Glückssache. Ja, ich glaube auch, dass du aus dem Koma aufwachen kannst und auch bleibende Schäden zurückbehalten kannst. So, also da habe ich Glück gehabt.
Ach, da hast du nicht. Also die Schäden
habe ich Glück gehabt,
zum Beispiel.
Ja, das auch. Aber nee, ich meine mal, weißt du, ich auf der einen Seite habe ich jetzt natürlich ein bisschen Lachs und sage, so schlimm ist es gar nicht. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch andersrum laufen, ne? Klar.
Hast du manchmal mit dir selber Mitleid?
Mitleid?
Ja. Also tut es dir leid? Also fragst du dich manchmal, warum ich?
Guter Punkt, gute Frage. Ich habe mich das natürlich gefragt. Also ich habe mich vor allem gefragt, warum ich immer wieder gegen die Wand renne. Also warum ich da keinen Lerneffekt zu haben scheine.
Weil du es
so
geil findest.
Also, ja, klar, aber trotzdem, ich habe dann ja auch mal, ich habe ja 2004, da war ich ja in Berlin dann angelandet und war einen völlig krassen Move unterwegs. War das vierte Mal auch. Und danach habe ich 10 Jahre Pause gemacht, wo ich gemerkt habe, ich habe eine Graspsychose gehabt und habe dann 10 Jahre nichts genommen, auch weil ich das nicht wollte, weil ich das nicht... ja, wie soll ich sagen, nicht in Kosten-Nutzen-Relation stellen wollte, so. Und, ja, natürlich fragt man sich, natürlich jeder, du gehst auch mit denen Klausur, oder?
Weil ich sag,
ich würde jetzt
dir,
nicht sagen, ob ich sagen würde, nee, weil, ich mir also leid tue oder so, nee.
Weil ich sag dir ganz ehrlich, nach dem Abend, ich war richtig fertig.
Ja, richtig
aber,
so.
Aber
weißt du, was wir gemacht haben, Kamera war ja aus.
Aber, sehr nachdenklich auch, und ich war auch so, ich, hab mich richtig doll auch darauf gefreut, dass wir jetzt heute uns hier treffen und auch tatsächlich einen kleinen Schwenk davon erzählen. An dem Abend sind wir ja noch viel tiefer
Schwank.
Gegangen.
Schwenk machen wir vielleicht
ja,
später
okay,
noch.
Schwank. An dem Abend sind wir noch viel, viel tiefer gegangen. Und ich bin echt dankbar dafür, dass du jetzt hier mit sitzt und mit mir so offen und ehrlich ein zweites Mal darüber redest. Aber ich dachte mir so, normalerweise, und wenn du Sachen erzählst, so, ich bin ja so ein extrem emotionaler Mensch, so, ich, also empathisch,
ja.
So, manchmal merke ich richtig, wenn du was sagst, so, in mir zieht sich alles zusammen. Echt? Und ich will einfach weinen und dich in den Arm nehmen und sagen, Echt? Ich hab dich lieb, ja, voll, na klar. Aber ich glaube tatsächlich, dass du gar nicht der Mensch bist, der das braucht, dass man ihm sagt, dass man ihn lieb hat und in den Arm nimmt, sondern dass du wirklich damit echt sehr aufgeräumt umgehst.
Na, es so. Ist ein Luxusproblem natürlich auch, ne? Wenn du natürlich darbst und keine Zuwendung bekommst, dann wünschst du sie natürlich eher. Ich weiß nicht genau, wann dieser Moment kam. Der kam spät, so wo ich mich auch mit mir selbst versöhnt habe, wo ich auch sagen konnte, okay, es ist halt, wie es ist, ja. Also ja. Natürlich fragt man sich dann ständig, gerade wenn man diese Abstürze, du musst dir Folgendes vor Augen führen, dass du natürlich auch Beziehungen zerstörst oder an Belastungsgrenzen von Beziehungen gehst und ich auch Freunde verloren habe über diese ganzen psychotischen Phasen, gerade wenn, weil das mehrmals passiert ist und dann auch mehrmals mit denselben Leuten und die dann auch teilweise dann gesagt haben, ich will das nicht, ich brauche das nicht und so weiter, was ich auch verstehen kann. Du hinterlässt natürlich viel verbrannte Erde. Und
das hast du ja nicht absichtlich gemacht.
Nein, das, na, ja, so gesehen schon, aber natürlich auch nicht. Und ich sag nur, ich meine das nur in dem Kontext, dass du, das ist ja nicht schön in dem Sinne so. Mhm. Und natürlich muss man wieder laufen lernen, man muss wieder anfangen, irgendwie sich zu rekalibrieren. Guck mal, ich habe ja einen Job, ich habe dadurch, dass ich ja relativ privilegiert bin und das ja nicht brauche, oder einige Phasen in so Phasen oder einige Momente, diese Episoden in Phasen gefallen sind, wo ich jetzt sehr unabhängig war. So, jetzt stell dir vor, du hast einen Job und dann passiert das halt
vorbei.
Gar nicht.
Landest auf der Straße.
Ja.
Aber das war auch sehr spannend, dazu kommen wir gleich. Den Punkt werde ich gleich angehen. Hast du Menschen kennengelernt, mit denen du dich darüber unterhalten konntest, die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie du, mit denen du auf Augenhöhe geredet hast? Weil, warum ich dich das frage, ist, ich weiß ja, was deine Diagnose, weil ich die erlebt habe, weil ich dich privat kennen darf. Und ich würde das niemals von dir denken. Wenn man dich kennenlernt, dann würde man eher denken, hey, das ist ein interessierter Mensch, der hat ein breit gefächertes Wissen, intelligent, weißt du so, man sieht dir das ja nicht an. Und wenn du diese Phase nicht hast, dann würde man das ja auch, also, weißt du, was ich meine? Gibt es Menschen, die so sind wie du? Oder sind die anderen wirklich bekloppt? Entschuldigen, dass ich das jetzt so sage.
Was meinst du mit bekloppt? In dem Zusammenhang. Ich meine jetzt mal, meinst du jetzt bekloppt im Sinne von, meinst du jetzt die Bekloppten oder die Leute, die normal sind? Aber
gibt es die Leute, die normal sind, die wissen, dass sie manchmal bekloppte Phasen haben und dann darüber so reden können?
Hast du solche Ich hatte dieses Café in Berlin und ich habe gedacht, das zieht die Leute an wie die Fliegen, weil das war ein richtiger Sauhaufen.
Ja.
Was heißt bekloppt? Weißt du, guck mal, also da ist er, wir fühlen uns ja alle wie Snowflakes, ne? Wir sind ja alle so kleine besondere People und jeder hat ja so sein eigenes Ding. Wir sind ja gar nicht groß genormt, sondern jeder ist ja sein eigener Superhero.
Ich bin nicht mein Superhero.
Natürlich nicht.
Superhero. Für mich ist mein Mann, meine Kinder, meine Mom, meine Freunde.
Das war
jetzt
gerade ein Joke, geht okay, eher um dieses Snowflake-Aspekt, dass wir hier, jeder ist ja irgendwie auch besonders. Stimmt ja auch irgendwo. Gerade ein Buch über Konformität gelesen. Jedenfalls, Leute, ich habe das im normalen Sprech, würde ich sagen, Therapierte.
Ja.
Leute, die schon mal gefallen sind.
Ja.
Und die dann wieder aufgestanden sind. So, mit denen komme ich sehr gut klar. Ich komme okay. mit Randgruppen ganz gut klar. Und ich glaube, dass ein Problem dieser Corona-Zeit war, und diese Erfahrung habe ich zumindest gewissermaßen bestätigt gesehen durch die Leute aus den Selbsthilfegruppen, die kamen mit diesen Sachen viel besser klar, weil sie schon mal gegen eine Wand gerannt waren. Wenn du da sitzt, irgendwie mit 70 oder nee, 70, mit 50 irgendwie nie irgendwie was erleiden musstest und dann plötzlich ich darf ohne Maske nicht mehr im Supermarkt einkaufen. Auf dem Gehen, lass ich mir ja gar nichts erzählen. Zack, schießt du da rum und demonstrierst gegen die Corona-Diktatur. Nochmal, ich möchte das jetzt nicht so, dieses Fass aufmachen unbedingt, aber natürlich, wenn du schon mal dich hinterfragen musstest, so, ja, und aufrichtig hinterfragen musstest, nicht nur so, hier sind alle bekloppt oder so, und ich ja, eigentlich bin ich ja der Richtige, so, was ich vielleicht auch in meinen ersten ein, zwei, drei Male schon eher tendenziell so war, dass ich eher gesagt habe, so, ja, ihr liegt alle falsch, ich lieg richtig so. Oder? Ja, was heißt richtig, aber natürlich nicht von der, aber da geht's ja wieder um Konformität. Ne? Also wenn ich jetzt, oder Jesus the Lord himself, der geht ja natürlich gegen das System, aber jetzt wird natürlich der, keine Ahnung, wer sagen, ja, aber der war ja der Richtige, der hat ja hier, keine Ahnung. Die Schwurbler nehmen ja gerne Galileo Galilei, ohne ihn, unseren Werk zu kennen, nehmen den ja gerne und sagen, ja, ja, der hier hat sich ja gegen die Kirche aufgelehnt, der hat ja hier.
Held.
Ja, ist er auch.
Ich muss dir sagen, Freud hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz genau richtig zitiere, ich bitte um Entschuldigung, aber es geht in die Richtung.
Entschuldigt.
Nur der Verrückte kennt den Unterschied von verrückt sein und gesund sein. Weil der sozusagen beides kennt. Und ich sehe das genauso. Also, du musst verrückt sein, um zu verstehen, dass du eigentlich gar nicht verrückt bist, sondern gesund bist.
Ja, aber was heißt verrückt sein in dem Zusammenhang? Ne? Also, weißt du, man muss ja, guck mal, ich bewundere diese Leute, die morgens aufstehen und einen normalen Tag, also, keine Ahnung, jetzt
was bei ist Penny an der Kasse.
Deswegen habe ich abgebrochen, wollte nochmal neu anfangen. Mhm. Also bei Penny zum Beispiel einen Job verrichten, so an der Kasse sitzen, Dinge einräumen und so weiter.
Was machen die denn, weil die es machen müssen und nicht, weil sie es geil finden?
Ja, das ist klar, aber sie machen es ja. Und sie machen es vielleicht auch mit einem gewissen Spaß. Also ich rede ja viel mit diesen Leuten. Wenn die an der Kasse sitzen und so, ich quatsche mit denen immer. Ich finde das sehr interessant. Nicht mit diese Leute, ne?
Mit Menschen einfach.
Ja, aber auch so Leute, die wichtige, für uns unfassbar, für die Gesellschaft wertvolle Arbeiten leisten, Knochenjob haben. Noch schlimmer ist irgendwie öder Job irgendwie, ja, keine Ahnung, und sind ja auch verrückt irgendwo, also verrückt, weil sie in der Lage sind, jeden Tag wieder einen Grund zu finden, aufzustehen, und nicht nur wegen der Kohle, sondern natürlich auch vielleicht eine Perspektive in den Job zu sehen, ja. Oder so. Sonst wirst du ja irgendwann verbittert, also
verrückt. Ne,
also gibt's ja auch und so weiter, also deswegen ist dieser Satz oder beziehungsweise du redest ja nicht über verrückt, sondern du redest über nonkonform, konform und nonkonform oder dysfunktional, also jetzt eine Psychose ist dysfunktional, ja. Du kannst ja auch nonkonform sein, da sind wir bei Galilei oder bei Einstein. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das ist ein bescheuertes Beispiel, aber trifft es auch nicht. Aber weil es ja in diesem Rahmen stattfindet, der durchaus fundiert ist. Wen soll man nehmen? Luther, keine Ahnung. Luther hat sich dagegen aufgelehnt, so zum Beispiel. Gibt es gewisse Parameter, warum er das gemacht hat? Er war auch selber so ein komischer Dude, so, der mal gerne auf den Tisch gehauen hat und so weiter. Ging dann auf den Sack mit diesem ganzen, insbesondere mit diesem Ablasshandel und so weiter. Und er hat sich halt dagegen aufgelehnt. War ein massiver Nonkonformist, so. 50 Jahre vorher haben sie ihren Husten auf den Scheiter, 50, 100 Jahre, keine Ahnung, haben sie ihren Husten auf den Scheiterhaufen gestellt. Und er hat natürlich diese reformatorische Bewegung sozusagen getragen, auch als Galionsfigur, wenn man so will. Ich muss jetzt nicht über Luther reden, der auch ein großer Antisemit war und so weiter, aber ich will nur damit sagen, so, ne, das ist nonkonform. Und der galt wahrscheinlich für einige Leute in seiner Gesellschaft damaligen als verrückt. So. Was quatscht der daher? Ja. So? Wie kommt jetzt plötzlich einer und erzählt mal ein neues Teil? Und vielleicht muss dann die Zeit erst reif sein, dass es halt funktioniert.
Dass die Leute das verstehen.
Und du nicht auf dem Scheiterhaufen landest oder so. Und wir leben natürlich in einer Zeit, in der so viele verschiedene Facetten von menschlichen Identitäten gibt. Also weiß ich nicht, guck mal, Beispiel, dein Mann macht hier mit den Drohnen irgendwas, so. Mhm. Verrückt?
Wieso?
Ja, keine Ahnung, wenn er so einer, ich meine als Beispiel, wenn jetzt so ein Typ ist, der so ständig mit Drohnen unterwegs ist. Oder es gibt
also
Leute,
wir reden hier von Drohnen, nicht Drogen.
Ja, guter Punkt.
Drohnen, die man fliegt, die man steuert.
Genau, war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber so zum Beispiel Leute, die sich mit Zauberwürfeln auseinandersetzen, die diese, was man ja oft in Reels sieht, so diese...
Stundenlang, meine Kinder sind verrückt nach diesen Tutorials, wie man diese Würfel mit verbundenen Augen eventuell sogar lösen
kann. Genau, und dieses Blitzding.
Wozu?
Ist geil. Ich hab's auch schon mal. Ich kann's auch mal gewürfel lösen.
Ach nee, gibt's was du nicht kannst?
Nein, das habe ich mir wirklich auch mal beigebracht.
Ja, okay.
Ich kann zum Beispiel nicht jonglieren oder so. Ich will nicht sagen.
Ich verstehe schon, worauf du hinaus
genau,
willst. Ich verstehe schon, was du sagen willst.
So hat jeder vielleicht so gewisse verrückte Aspekte.
Ja, sein eigenes Gimmick, was ihm besonders
genau,
macht.
Genau so. Und da sind wir wieder bei den Snowflakes. Und das ist ja völlig in Ordnung. So,
absolut.
Wäre ja langweilig. Safe. Aber guck mal, weiß ich nicht. Meine Schwester hat mich darauf gebracht und seitdem gehe ich jedes Mal. Ich stell mal vor, du arbeitest in einem Pokalgeschäft.
In einem Pokalgeschäft?
Gibt es da abgefahrenen Job, als in einem Pokalgeschäft zu arbeiten?
Ich habe schon mal Pokale in einem Pokalgeschäft gekauft.
Ja, sag ich doch. Da kommst du da rein. Da kommt da der Vorsitzende gegen Clubs Neumünster und sagt, also, können Sie mir mal einen schönen Pokal empfehlen?
Das ist ganz schön krass.
Also, weißt du, was ich meine? Ich meine, das ist doch eine lustige, ich weiß nicht, ob das Spaß macht, aber du musst ja, wenn du es jetzt nicht aus dem Erwerbsaspekt heraus tust, sondern vielleicht auch eine gewisse Leidenschaft für Pokaldesign.
Ja, mir, ja. So habe ich das noch nie gesehen.
Ja,
eigentlich voll krass.
Wir haben einen neuen Fonds bekommen.
Ja.
Comics and Self.
Ja,
oh,
wir haben
geil.
Eine neue Medaille, die sieht heute so und so aus.
Ja, genau.
Geil.
Wir haben hier... ja.
Krass, habe ich das noch nie gesehen. Das ist eigentlich voll interessant.
Das ist witzig.
Voll gut. Du hast ein Zitat bei unserem letzten Treffen gesagt. Das auch von dir stammt. Ich erlaube mir das jetzt zu wiederholen. Und zwar, heutzutage ist wie, wenn meine Meinung nicht die richtige wäre, hätte ich sie nicht.
Ja, hätte ich sie ja nicht, genau.
Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, falls du dich daran erinnerst. Ich habe mir das auch notiert. Ich würde dich bitten, dass du mir nochmal erklärst, was du damit sagen möchtest.
Naja, sagen wir mal so, also das ist schon so ein Moment, wo man denkt, so cooler Gag. Ich habe da so verschiedene Leute, die ich anrufe oder wenn ich sowas, eine Idee habe oder so und die nicht alleine bei mir bleiben will oder so oder ein Meme auch, dann verteile ich die an gewisse Leute. Hab Hannah angerufen oder hab ihr geschrieben und sie hat einen guten Prop zurückgegeben, so wo ich gemerkt habe, er ist cool. So, ne, das muss vorsichtig sein. Weil jeder, keine Ahnung, einige sagen, viel zu weit. Wenn meine Meinung nicht die richtige wäre, hätte ich sie ja nicht. Ja, das ist ja so, oder?
Genau so ist es nämlich.
Wir leben, ja, genau, wir leben in einer, das meine ich ja, da denkst du, passt. So, ich habe immer mal so wie diese Phasen, wo ich so, wie nennen die sich, Aphorismen. Wenn du dich überwindest, du alles.
Genau. Oh, das ist auch gut.
Oder,
aber ganz kurz.
Nie ist alles immer.
Ja, okay.
Aber ist geil. Nie ist alles immer.
Krass.
Ja, aber, weißt du,
ja, ich musste gerade nachdenken. Hast du gesehen, ne? Moment. Warte mal, du hast mich abgeholt.
Ich will nur sagen, es gibt so Verläufe und manchmal ist es cool, so einen Satz rauszuhauen.
Und sich den einfach zu merken. Weil der ist mir in Erinnerung geblieben.
Dafür hast du ja bloß recht.
Wir wollen aber klarstellen, dass du jetzt nicht der Meinung bist, dass deine Meinung immer die richtige
deswegen
ist.
Ist ja heutzutage ist wie so
ja,
wichtig.
Aber für manche,
das hattest du ja am Anfang.
Genau,
gesagt,
ich wollte es eigentlich weglassen am
aber
Anfang.
Man muss es dazu sagen,
du
sonst
musst es sagen.
Wie so ein Zwinkersmiley.
Weil ansonsten würde jemand denken so, was ist denn das für ein arrogantes Kerlchen?
Genau, das
Nein,
Gag zieht
du
nicht.
Willst einfach damit sagen, dass wenn du diese Meinung nicht für dich hättest,
ja.
für dich
ja.
selber,
ja.
dann hätte, also natürlich ist sie richtig, weil es ist halt deine Meinung, die du in dem Augenblick sozusagen hast.
Ja, ich glaube, wir leben halt in einer Zeit, in der sehr viele Leute sehr wenig wissen, in der sehr viele Leute noch mehr Leute noch weniger verstehen, begreifen. Also ich meine jetzt gar nicht so sehr, dass jetzt hier Iran angegriffen wurde oder so ein Quatsch, sondern wir reden viel über diese Kausalbeziehungen und Korrelationen. So, ne? Die Leute sagen viel so von wegen, ja, das liegt da und da dran, aber vielleicht ist es zugrunde liegende Grund. Hier diese ganze Ausländerproblematik mit den Kanaken und so weiter. Ich sage das extra Kanake. Scheiß Kanaken und so weiter und so fort. Aber dass es vielleicht vor allem soziale Probleme sind, die da drunter stehen und dass es halt eher korreliert, als dass es eine ursächliche ist. Die können alle nichts. Als Beispiel ist es nun mal. Und dass wir halt in einer Gesellschaft leben, in der früher, es gibt so ein Sprichwort, das hieß, das größte Wort, was du jemals sagen kannst, ist Danke. So. Und das habe ich...
Warum?
Ja, das war mal so ein Spruch. Finde ich gut, danke. Na so, und dann habe ich das so abgewandelt und habe in jedem Land, in dem ich war, irgendwie dieses Teşekkürler auf Türkisch zum Beispiel. Ne? Und dann sagst du danke auf dieser Landessprache. Das feiern die Leute irgendwo.
Immer. Egal, ne?
Weil
wo du bist.
So, weil danke ja. zu sagen ist kein, nicht selbstverständlich. Nichts ist selbstverständlich, aber danke zu sagen ist schon auch wichtig. Ich hatte das, hat glaube ich mal unsere Erdkundelehrerin an die Tafel geschrieben. Ich glaube, das war wirklich unsere Geografielehrerin, die sagte so, das schwerste Wort ist nicht Popocatépetl, das schwerste Wort ist nicht Tegucigalpa, das schwerste Wort ist nicht Antananarivo, sondern das schwerste Wort ist Danke. So, dann sitzt du als Zehnjähriger und denkst dir, oder zwölf, keine Ahnung mehr, und denkst dir,
stimmt.
Okay. So, aber warum ich diesen langweiligen Schwenk mache und den Schwank erzähle im Schwenk.
Okay.
Ich glaube, das schwerste Wort in der heutigen Zeit ist, ich habe mich geirrt. Ich glaube, Leute wollen einfach nicht mehr sagen, ich habe falsch gelegen. Und ich musste, um jetzt diesen komischen großen Bogen wieder zu spannen, natürlich in der Klapsenzeit durch diese wiederholten Male, ich habe es beim ersten Mal nicht gelernt, beim zweiten Mal nicht gelernt, das ist ja der Subtext, hinter diesen ganzen Malen und diesen ganzen Katastrophen, Absturz und so weiter, natürlich musste ich irgendwann mir eingestehen, dass ich Scheiße erzählt habe. Also ich das hat mir eine Therapeutin auch da damals beigebracht so. Und ich erinnere mich an den Moment, weil sie hat mich geknackt in dem, sie hat zu mir dann immer wieder gesagt, so, ja, was hast du denn gebracht, so? Was hast du denn gebracht? Ich, laber, Sülz, und dann, ja, unterm Strich bleib stehen. Und dann kam ich an den Punkt, so, wo ich das akzeptieren musste, das hat immer noch nicht geholfen, das kam noch diverse Male, wo das immer wieder passieren musste, dass man sich hinterfragt, dass man abstürzt auf eine ideellen Art, auf eine, dass man sich hinterfragen muss, sein Wertesystem hinterfragen muss. Der sagt das ja bei No Country for Old Men, wo der da mit dem Woody Harrelson sitzt, dieser Killer, hast du gesehen den Film? Guter Film. Der sitzt da und sagt, wenn deine Lebensentscheidung dich, und er sitzt da schon mit der Knarre, und der Typ, der vor ihm sitzt, hat da die Knarre
vor, im Gesicht.
Genau. Und sagt, wenn deine Lebensentscheidungen dich hier hingebracht haben, was haben diese Lebensentscheidungen denn für einen Sinn gehabt, so ungefähr?
Gar keine.
Weiß ich nicht. Das ist jetzt alles eine philosophische
aber
Frage.
Ist krass.
Zwar, ist eine philosophische Frage. Aber das ist das, wir gehen halt wenig mit uns selber in Klausur. Und, dieses Zerbrechen, also brechen ohne zu zerbrechen, fallen ohne zu zerfallen. Dass man aufrichtig wird, dass man aufrecht wird, dass man sich selber, man hat Leute verletzt, man hat falsche, das erlebt, in Selbsthilfegruppen siehst du das andauernd. Also gerade bei diesen ganzen, ich war dann ja nicht nur bei den komischen Bipolar-Selbsthilfegruppen komisch, sondern auch bei den AAs und NAs. Ich habe eine komplette Tour gemacht. Also bei den NAs war ich.
Aber und irgendwo
in Berlin,
warst du, bei irgendeiner Gruppe. Nein, ich sag nicht wo, aber das war so krass.
Ja,
und dann war ich auch noch in der Selbsthilfegruppe, aber da habe ich schnell gemerkt, da bin ich eigentlich nur ein Tourist. Da war ich völlig falsch.
Furchtbar.
Du gehst gemacht. Schon mit einem Witz an die ganze Sache.
Man muss. Also das heißt, man muss. Jeder muss nicht, ne? Wenn ich hier mit, keine Ahnung, ohne Beine durch die Gegend renne oder nur 1,10 groß bin.
Das ist was anderes.
Ja, aber es ist halt trotzdem lustig, es ist trotzdem hart, sich seinen Humor zu bewahren. Natürlich müssen wir alle, wir können nicht, wenn ich mit meinem Kumpel, ich telefoniere relativ täglich mit einem Muslim, so, wir betteln uns dann zu, das meiste Wort, was ich da sage, ist Kanacke. Weil ich versuche, so diesen Kontext zu brechen, dass man spielerisch mit gewissen Dingen umgehen lernt und so weiter. Oder wir uns selber auch an solche Dinge gewöhnen,
das
so, ohne dass man jetzt da das Ganze zu hoch hängt.
Stopp. Wichtigste Frage von mir jetzt. Bist du denn an dem Punkt angekommen, wo du sagen kannst, ich habe mich geirrt? Also es war falsch von mir zu denken, dass der Zustand oder so, weil
diverse
das war
Male,
echt
diverse Male. Also ich klinge jetzt so altweise und so weiter.
Nein,
deswegen hatte ich eben diese Tour erwähnt. In Berlin kannst du jeden Tag in ein Meeting gehen, in mehrere Meetings. Es gibt so viele AA-Meetings, es gibt NA-Meetings. Und
NA nicht anonym oder was?
Narcotics.
Ach so.
Die Drogensüchtigen. Okay. So, und diese Leute, die da sitzen, die sind rock bottom gegangen, so, und müssen aufstehen. Ich habe einen Kumpel, du kennst den, kannst du einladen. Guter Punkt. Der kriegt alle so einen Wiederholungstäter. Alle jedes Jahr einmal Absturz. Und du musst nach so einem Absturz, wenn du wieder genesen willst, musst du wieder zurückgehen. Und dann musst du dich bekennen. Und dann musst du zu Leuten, die du kennst, sagen, heute ist mein erster Tag. Wo du vorher bei 200, 300, 500, keine Ahnung was standest, so. Und das meine ich, das ist eine Erfahrung, das kommen wir auf diese, was wir eben besprochen haben, mit diesen Erfahrungen, die man mal gemacht haben muss, dass man sich, wir sind doch alle nicht perfekt, so. Ich das sowieso nicht, das ist ein Allgemeinplatz, aber ich würde auch jedem Psychologen zum Beispiel an die Hand geben wollen. Wir leben in so einem komischen System, in so einer sehr komischen, komplexen,
naja, also nach dem, was du gerade gesagt hast, anfangs so von wegen, ne, weiß ich nicht, ob die Psychologen...
Nein, ich sage jetzt, klar, ich meine aber jetzt wirklich, wenn du jetzt Sachen wirklich wegzukaspern hast, wenn jetzt jemanden, also ich meine eher so Psychologe im Sinne von Lebenshilfe.
Okay.
So, ich komme hier nicht richtig klar im Leben,
da
hast einen objektiven Typen da sitzen, der dir ein bisschen mit Background was erzählen kann dazu, und sagst du, ja, wir sollten vielleicht mal weniger... Laktose. Ich weiß es nicht. So, aber so in diese Richtung halt. Und dieser Aspekt des ja, mehr geht ja nicht. Das ist ja, wenn du das dann auch noch spaßig sehen kannst, so, daraus einen Gag machen kannst, wenn du das persiflieren kannst, so, guck mal, diese ganzen nehmen wir die Radikalen, ja, war ein unlustiger Haufen. Die Radikale, der ist so unlustig. Also wirklich, die können ja auch nicht über sich selber lachen. Die finden das alles auch total schlimm. Also alles ist total aufgeladen mit allem möglichen Brimborium. Kannst du nicht, also vor allem, die haben ja alle, ne? Also ein Rechtsradikaler als Beispiel, die haben ja alle Hass und Häme.
Ja.
Und vor allem Häme ist ja deren Gag so. Ne? Hahaha, guck mal da, der ist ja anders. Lach, lach, lach. So, aber das ist ja kein Gag. Kann ein Gag sein.
Nein, die meinen nicht, die fühlen das so.
Ja, aber über sich selber lachen können, auch wenn das ein sehr, sehr komischer Allgemeinplatz ist, so, ne? Aber so über seine Schrullen, über seine Eigenheiten lachen zu können, über seine Fehler lachen zu können.
Ja, das kann ich aber auch.
Natürlich ist das auch
schwer.
Auch ein Luxusproblem, wenn du so willst, ne? Weil man muss ja auch erstmal, zum Beispiel über Armut kannst du nicht lachen.
Nee.
Du kannst über Armut nicht lachen.
Nein.
So. Also, ob sie selbst verschuldet hast oder nicht.
Nein,
aber das ist
nicht geil.
So,
das ist nicht,
ne?
Lustig.
Ja.
Nee. Ich sehe leider, dass die Zeit schon rennt. Ich muss trotzdem ein Thema noch ansprechen. Und zwar war ich wirklich mindblowed. Also, ich weiß nicht, ob das... Also, mein Kopf, ich war so, wow. Ilan wird jetzt gleich voll mit mir schimpfen. Okay, wir piepen dieses Wort, weil er es immer ganz schrecklich findet, wenn ich falsches Englisch spreche. Wie viele Bücher, bitteschön, im Schnitt liest du?
Nee, ich habe jetzt damit angefangen. Ich habe letztes Jahr.
Ich habe jetzt damit angefangen, willst du mich verarschen?
Letztes
du hast
Jahr
mir erzählt, du hast.
Ja, klar. Letztes Jahr habe ich über 50 gelesen. Jetzt bin ich bei 50.
Du hast von Januar bis heute 50 Bücher gelesen.
Sachliteratur, ja.
Ja, Sachliteratur. Wir reden jetzt hier nicht von Comics.
Nee, wir reden auch nicht von Romanen, ja. Ja, aber ich muss das, ne? Ich
Warum?
Meine, das ist immer ein Job.
Warum?
Wenn du so willst. Ja, weil wir müssen.
Komm, sag den Satz, den du mir damals gesagt hast. Du bist in der privilegierten Situation.
Ja, ich bin in der privilegierten Situation. Das ist auf jeden Fall so. Das kann sich nicht jeder leisten. Nicht jeder kann 50 Bücher lesen.
Genau.
Also, das ist auf jeden Fall so. Das wollte ich gar nicht damit sagen. Das habe ich jetzt mal vorausgesetzt. Das ist ja so auch nicht so. Gerade Sachbücher nicht. Ne? Du kannst ja nicht abends dich da hinsetzen und dann liest du nochmal einen Schmöker, was weiß ich was.
Interessiert dich das, was du da liest?
Nicht alles, aber vieles, ja. Ja, klar. Also ich lese es gerade, bin jetzt gerade wieder in so einer letzten von 2-3 Tagen habe ich eine interessante Phase abgeschlossen. Da habe ich Niklas Luhmann gelesen, der ein Bombe-Typ ist.
Was schreibt der?
Kannst du nicht lesen. Ja, wirklich nicht.
Aber was ist das? Ich will
ja,
nicht.
Ja, kannst du nicht lesen. Das ist so Systemtheorie, geht's darum. Ich habe da, ja, ist wirklich sehr,
ist das nicht
sehr
gefährlich, dass dann auch wieder irgendwas passiert.
Das Coole an dem ist halt, der ist tief. So, man merkt, er ist halt sehr, sehr, sehr klug. Er ist sehr kluger Typ. Also richtig, so, der steht für mich wirklich, also wirklich. Man muss das nicht alles gut finden oder beipflichten, was er sagt. Aber der ist tief. Der ist extrem tiefer Typ. Und dann habe ich ein Buch gelesen, Heinz Abels. Identität, Bombe. Also wirklich, wo du mal so einen Überblick bekommst über verschiedene Dinge. Und ich will das gar nicht feiern, warum ich das tue. Natürlich, weil ich privilegiert bin und die Zeit habe dazu. Mir die Zeit auch nehme natürlich. Und natürlich ist nicht jedes Buch gut. Ich lese gerade ein Buch, bin nicht fertig geworden bisher. Ich habe die letzten 30 Seiten, da hänge ich dran, weil ich, das heißt, Descartes Irrtum heißt, ich glaube, der Autor ist Ambasio oder so irgendwie. Der ist Neurowissenschaftler, da geht's um Gehirn. Und da geht's eigentlich, der erklärt das wirklich mit großen Rinde und präfrontalem Kortex. Wirklich richtig krass so in diese Thematik einsteigen. Ja, sagen wir mal so, ne? Ich ziehe da ein paar Sachen raus, deswegen sage ich Thema Langeweile, ne? Ich habe das, lese das, weil ich Emotionen verstehen möchte, weil es Emotionen ein Anker für Macht ist. Also ich kann dir gegenüber Macht ausüben, wenn ich sage, ich bringe dein Kind um. Das ist jetzt ein blöder Satz gewesen zwar, aber in dem Moment tust du ja quasi alles, was ich sage, wenn du so willst.
Alles. So. Und außerdem ist mir gerade kurz der Atem stehen geblieben.
Ich weiß, war mein total Herz bescheuert. War gerade so. Ist jetzt ein total bescheuertes Beispiel. Ich habe aber jetzt extra über eine zweite Person gespielt, weil dieser Anker ist ja da. Und dann ist jetzt die Frage, das ist ja ein so krasses Momentum, um Macht ausüben zu können, dir gegenüber. Ja? Du kannst ja gar nicht anders. Guck mal, wenn ich dich foltere zum Beispiel. Um eine Machtdemonstration, ne? Ich will, du bist jetzt hier Widerständler im Zweiten Weltkrieg, Resistance, irgend so ein Quatsch, nicht Quatsch, du weißt, was ich meine.
Ja, nee, ich höre dir zu.
Ich will, dass du deine People da verrätst, so, ja. Ne? Und dann herzlichen Glückwunsch, dann reiß ich dir erstmal zwei Fingernägel raus, ja. Absurde Vorstellung. So, und dann geht's weiter mit einer Schere, mit einer und so weiter, Hostel. So ungefähr, so. Wenn du nichts sagst, ich kann dir die Arme brechen, was weiß ich, was ich dir antun kann. Aber wenn du nichts sagst, du die Namen nicht preisgibst, das ist ja auch passiert im Zweiten Weltkrieg, Pierre Moulin, irgendwie so, der Chef der Resistance, den sie geschnappt haben, der hat auch nichts verraten, bis sie totgefoltert haben, dann bin ich ja machtlos. Ich übe Gewalt an dir aus, mit dem Zweck, Macht auszuüben, aber dadurch, dass du dich dem verweigerst, trotz höllischer Schmerzen, muss erstmal schaffen. Schafft ja nicht jeder.
Das ist das Ding, ne? Ich glaube, also so, schafft dann lieber direkt einen Kopfschuss, aber bitte nicht foltern.
Ja, aber deswegen sage ich das ja, wenn ich das aber über dein Kind spiele, bist du komplett raus.
Ja.
So. Nicht jeder, auch das ist wiederum abhängig von gewissen Aspekten. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. So, aber nur um das mal kurz zu klarzustellen. Jetzt habe ich wieder einen richtigen Schwenk gemacht, ist das langweilig. Nur um, deswegen will ich Emotionen verstehen, weil es wichtig ist zu ergründen,
aber
wo ist der emotionale Anker, wie funktioniert das?
Ja, aber kann man das denn, weil Menschen sind ja, hast du ja gerade selber gesagt, unterschiedlich. Das, was mich zum Reden, Singen, also da, wo ich singen würde wie ein Kanarienvogel, wäre für einen anderen vielleicht so, ja, pff, egal.
Ja klar, es geht ja immer um die...
Kann man das so pauschalisieren?
Ja, es geht, sagen wir mal so, ich entwickle gerade ein Modell, es geht ja um Macht gerade da. Ich brauche das, weil ich ja darüber schreibe und versuche es zu ergründen. Und ganz kurz, damit wir nicht von wegkommen, Stichwort langweiliges Lesen, ich bin da irgendwann raus, ne, weil ich habe andere Sachen zu tun.
Okay, alles klar.
Luhmann liegt mir mehr, weil Systemtheorie und Gedöns, und dann kriegt man alles ein bisschen besser verbastelt.
Oder Wirtschafts- davon verstehen, oder?
Wirtschafts- Ach, das stimmt nicht. Ich glaube, da habe ich gestern, jetzt sind wir abgekommen, kurz Macht. Momentan ist die Idee, dass es Macht, ich betrachte Macht als Durchgriff auf substanzielle Aspekte deinerseits. Das heißt, existenzielle, also ich entziehe Nahrung oder so, das ist, oder ich schmeiß dich raus. Emotionale, ja, hatten wir ja gerade, und identitätsstiftende. Das heißt also, ich sag, du bist hier nicht mehr, keine Ahnung, du bist kein Mitglied der Sekte mehr oder so, keine Ahnung, als Beispiel. Und das sind drei, die Kernaspekte, behaupte ich jetzt gerade, ist noch nicht ausdifferenziert zwar, um Macht dir gegenüber zu demonstrieren. Oder beziehungsweise Macht dir gegenüber auszuüben, indem ich auf deine substanziellen Kernaspekte quasi durchgreifen, weil es gibt so viele verschiedene Macht.
Krass.
Weber,
aber es klingt voll abgefahren. Weber, traditionelle, macht voll Angst.
Traditionelle Herrschaft, ne? Nö, ach, ja, keine Ahnung. Passiert ja. So, wir haben jetzt einen Exkurs vom Exkurs
genommen. Ja, warte mal, wo waren wir? Ich weiß es nicht. Wir waren bei dem Thema, dass du so unfassbar viel liest und mich das einfach
wirklich geflasht hat. Wir hatten einen toten Weg jetzt gerade beschritten. Egal. Genau.
Es gibt keine toten Wege. Es gibt nur neue Wege.
Thematisch einen, den wollte ich noch anschließen. Da kommen wir aber wahrscheinlich nicht mehr drauf. Ja, nee. Also gedanklich. Ja, mir geht's aber wirklich, ich mache das wirklich nur, weil ich habe das Gefühl, ich lese nicht genug, weil uns läuft die Zeit davon. Ich mache das ja schon mit dem Hintergedanken. Ich mache das ja nicht, weil ich sage, damit ich 50 Bücher lese oder das erzählen kann oder so. Wir sind da irgendwie drauf gekommen. Ich gehe ja nicht hausieren oder so. Ich find's auch nicht wirklich bedeutsam. Ich weiß, in der Mayerischen Buchhandlung einen Typen gefragt, der liest auch 100 Bücher im Jahr.
Weil es passt so gar nicht zu dem, also ich habe ja... ich darf ja ein paar Sachen von dir lesen. Und wenn ich dann lese, wie du schreibst, was du denkst, und du mir jetzt gerade erzählst, was du liest, dann denke ich mir so, hä?
Naja, guck mal, das Problem an Luhmann zum Beispiel ist, oder an vielen anderen, warum überhaupt, ne? Wir müssen eine Theorie entwickeln, wie wir den Planeten retten. Ich meine es echt ernst. Klingt jetzt total bescheuert, und ich behaupte nicht, dass ich das tue, aber wir müssen es tun. Irgendeiner muss es tun, weil das, was wir bisher haben, es ist in Einzelteilen vorhanden, aber es ist nicht in ein großes Gefüge eingebettet oder zusammengesetzt, so, und die Schwerpunkte sind vielleicht auch falsch gestellt, und wir gehen den Bach runter. Muss ich ja nicht erklären. Das ist jetzt hier keine herbeigeredete Krise oder so. Ich sage jetzt hier,
Weltuntergangsprophet, aber ich bin halt so, ne, ich bin ja ein Angstpatient. Kann die Welt einfach so.
Ich rede nicht von dem Klimawandel.
Ja, ich verstehe schon.
Ich rede eigentlich von den gesellschaftlichen Verwerfungen.
Ich verstehe das.
Eigentlich davon, dass wir eine Theorie zur Globalisierung entwickeln. Wir sind gerade in einem Globalisierungsprozess, das wissen wir ja alle.
Ich verstehe das, aber es nimmt mir die Luft zum Atmen. Ich kann es einfach, wenn ich könnte, ich würde gerne einen Knopf drücken und sagen, ey, in 80 Jahren soll es alles passieren. Weil in 80 Jahren sind meine Kinder auch schon, weißt du, so, das ist so, ja.
Das ist interessant, weil es gibt ja zwei große Sci-Fi,
ja.
Lässt sich ja in zwei große Themenbereiche aufsplitten.
Ja.
Das eine ist die Dystopie.
Ja.
In 2 Jahren sind wir alle den Bach runtergegangen.
Ja.
Keine Ahnung, hier Among Us und der ganze Zombie-Apokalypsen-Kram, und aber auch so hier Blade Runner und diesen ganzen Mist und so 1984. Und die zweite ist 200 Jahre Blackbox. Weltfrieden.
Geil. Ich nehme die zweite Variable.
Ja, wir alle.
Deswegen, ich kann auch nicht, mein Mann liebt Sci-Fi. Ich kann das nicht.
Und Star Wars. Star Wars ist Fantasy.
Nee, Star Wars ist geil.
Star Wars ist mega, aber Star Wars ist Fantasy.
Star Wars ist ein Märchen.
Mega, genau. Es ist kein Sci-Fi im eigentlichen Sinne.
Steht ja aber auch auf Star Trek und so eine Sache. Und dann kommt er mir immer damit, ja, und guck mal, 1900, weiß ich nicht was, als die Folge ausgestrahlt worden ist, hatten die schon die Gedanken von der und der Technik, die wir ja heutzutage wirklich benutzen. Ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Will ich nicht. Es überfordert mich. Ich will diese Blackbox-Nummer. Ich bin voll für diese Blackbox.
Und wir sind die Blackbox. Und da müssen wir hin. Und das sehe ich als unsere dringendste Aufgabe. Und da hast du recht. Natürlich geht es nicht nur darum, am Ende, vorausgesetzt, es gäbe eine Theorie, diese zu entwickeln, sondern sie auch so zu präsentieren,
dass sie auch umsetzbar ist.
Umsetzbar, da sind wir noch nicht. Dass sie die Leute erreicht auch.
Ja.
Luhmann erreicht keine Sau, weil er auch nicht sein Anspruch ist und so weiter. Den erreiche ich ja nicht. Da sitzt dann denkst du, boah, verquatschst du, alter Keller. Ja. So. Das heißt, wir müssen auch eine Sprache finden, die Leute abholt. Und das klingt jetzt alles total bescheuert, wenn ich das hier so mit dir in so einem Hotelzimmer in Düsseldorf an der Graf-Arnold-Straße erzähle. Aber es gibt.
Ist aber nett, dass du nicht die die Zimmernummer verraten hast.
Es ist eine. Nee, also, wir haben ja nur zwei Möglichkeiten. Wir schaffen.
Warte mal, ist die eine Möglichkeit negativ? Dann möchte ich sie bitte nicht hören.
Ja, negativ, negativ.
Ja, aber ich will ja heute noch in Ruhe schlafen können.
Ja, aber Nathalie, die Menschheit wird nicht aussterben. Das ist so.
Okay.
Wir werden nicht
aber
aussterben.
Werden sie ein gutes Leben. Sie sollen
die
einfach
Zivilisation
ein
wird zugrunde
haben.
Gehen, vielleicht. Ich meine auch
geil,
nicht,
die Zivilisation geht Scheiße. Zugrunde, aber die Menschen werden irgendwo im Slum.
Dann gibt es halt keine PS7. Ich meine nur. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Wir kriegen es irgendwie hin, bevor es knallt, oder es muss knallen, damit wir es hinkriegen.
Das knallt doch gerade.
In der, ja, aber wir reden jetzt mal von einem richtigen Doppelwumms. Wie der Herr Ex-Kanzler hier. Ich glaube, der ist mittlerweile total, der ist, glaube ich, einfach Abgeordneter mittlerweile. Ist das crazy oder in welcher Zeit leben wir?
Hart.
Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, so bevor es knallt, wäre ja cool. Ja, es gibt ja ein chinesisches Sprichwort, das habe ich damals in meinem, ich hatte ja einen Laden in Berlin, ein Café, und das stand da an der Wand. Das hieß, alle Menschen sind klug, die einen vorher, die anderen hinterher. Und ich würde gern, dass wir...
Sehr vorher klug sein, ja.
Ja, ich würde gerne, dass wir mal irgendwie vorher klug wären, so. Und ich sehe das nicht. Das ist tragisch. Ich wollte traurig sein.
Nee, stopp. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Schluss. Alle Menschen sind klug. Der eine ist vorher klug, der andere hinterher. Das finde ich eigentlich... Schnetzen
wieder.
Das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja.
Ich bin vorher und nachher. Mein Lieber, die Zeit rennt, aber du kommst hier natürlich nicht weg.
Ja.
Ohne die maximale Blamage.
Die maximale Blamage.
Was war denn deine maximale Blamage?
Angesichts der Tatsache, dass ich mich schon mal auf einer Straße in Berlin, auf einer Kreuzung in Berlin, einer relativ dicht befahrenen Kreuzung, nackt ausgezogen
Hast
habe.
Hast du wirklich?
Ja, klar.
Wie?
Ich weiß gar nicht, warum es davon keine YouTube-Videos gibt. Ich habe mal geguckt. Ja, wirklich, das ist ja nicht mal so lange her. 2017 war das.
Oder nicht? Wir sagen jetzt aber nicht die Kreuzung. 2018.
Ich war in Rude irgendwo, war schon ziemlich weit draußen, aber war recht
mitten befahren. Auf der Straße.
Ja.
Einfach entblößt.
Ja, von den Bullen.
Weil ach, die kamen schon, oder was?
Ja.
Und
die
warum?
Waren schon da.
Und warum?
Ach, weil ich...
War dir warm?
Gangster. Die wollten so, drehen sich mal um. Ich hab keine Sprengstoff. Irgendwie so. Keine Ahnung mehr. War schon Endzeit-Psychose. War ein krasser Tag. Der ging auch krass zu Ende. Angesichts solcher Erfahrungen. Ich bin auch schon mal nackt auf die Straße gerannt. Also in einer Diskussion. Keine Ahnung. Angesichts solcher Erfahrungen bin ich jetzt nicht so der sich so peinlich berühren lässt. So hab da so wenig Berührungsängste, glaube ich auch. Aber ich kann mit Lob nicht gut umgehen. Ich finde, Lob ist nötigt mir peinliche, beschämende Gefühle ab, ja. Ich finde das, ich muss das gestehen,
echt jetzt?
Ich verstehe die Funktion und ich verstehe auch, dass Leute sich, also andere Leute loben müssen, dass es seinen Weg finden muss. Was mich noch mehr irritiert als, ich habe dich ja eben auch gelobt.
Ja, ich habe überhaupt kein Problem, andere Leute zu loben.
Aber
ich war auch überfordert damit.
Ja gut, das ist wie,
loben wieder, kann ich, Lob annehmen fällt mir auch schwer.
Das ist genau der springende Punkt. Und was ich halt noch fast irritierender finde, ist die Reaktion, dass Leute sich darüber freuen, dass sie sagen, boah, geil, danke schön, danke, danke, super.
Nee, ist doch, cool. aber doch, ich verstehe das schon.
Also ich verstehe, ja, ich verstehe, was heißt, ich verstehe, guck mal, zum Beispiel so Geburtstag oder so, ist nicht meins. Deswegen habe ich mich schon...
Das ist was anderes. Also wenn mein Sohn mir von seiner Note erzählt, stolz, dass er jetzt eine gute Note geschrieben hat und ich ihn dann dafür lobe und er sich dann über den Lob freut, dann verstehe ich das schon. Und generell ist Lob was Schönes. Ich kann nur nicht gut damit umgehen.
Ich
verstehe schon, was du sagst. Ich kann selber auch nicht gut damit umgehen. Aber mir sind gerade sofort die Tränen in die Augen geschossen, als du das erzählt hast, weil ich mich jetzt voll schlecht fühle, weil ich weiß, dass ich dich beim letzten Mal...
Nein. Es geht ja auch...
Ich will dich ja nicht peinlich berühren.
Mir jetzt nicht die Haut vom Leib oder so.
Okay.
Ich war mal in so einem Erweckungscamp, das war auch im Nachgang irgendwie nach dieser Koma-Sache und so. Dann war ich mal so ein paar Tage warum erzähle ich diese langweilige Story jetzt eigentlich? Andere können wir auch noch mal erzählen. Man muss nicht schneiden, aber ich kann das nicht gut. Ist nicht meins. Das ist eine Sache, wo ich sage, peinlich. Ja, peinlich ist das falsche Wort, weil du tust es ja
nicht.
Naja, peinlich
ja
muss dir selber,
du hast ja
muss
schon,
dir selber
ja,
passieren.
Du hast ja auch schon ein paar Sachen gerade rausgehauen, die safe als peinlich durchgehen. Also ey, sich vor dem Bullen entblößen, weil man einen auf Gangster machen
ja
will und
peinlich.
Zeigen will, dass
ja,
man jetzt keine ist, Bombmann sich dran
es war so im Nachgang, meine Kumpels beim ersten Mal Mein komplettes Leben von 1995 bis ungefähr 2000 rum komplett auf Kassette. Ich habe hunderte Kassetten zu Hause bei meinen Eltern. Ich habe das alles aufgenommen. Wir haben jedes Gespräch haben wir damals. Es war so richtige, wir haben Gras geraucht und eigentlich quasi alles, was wir gesprochen haben, haben wir aufgenommen. Wir haben, wenn du mich fragst, ich habe nicht mal mehr einen Kassettenrekorder. Wenn du jetzt zum Beispiel fragen würdest, so, wo warst du am 3.5.1997, sage ich um wie viel Uhr?
Moment, krass.
Ja, egal. Aber auf jeden Fall haben mir dann Kumpels weil die mit mir in Klausur gehen wollten, nachdem ich in der Geschlossenen gesessen hatte, das erste Mal, haben die mir ein Telefonat vorgespielt, was ich geführt habe in meiner Phase, woran ich mich nicht mehr erinnerte.
Ja.
Und mit meiner damaligen Vermieterin. Und das war sehr beschämend, das war sehr unangenehm, zum Beispiel. Also ich kenne das auch natürlich. So, nichts präsent gewesen. Das war brutal.
Okay, aber lass mal. Ja, so, eigentlich sollte es peinlich ja was Lustiges sein und nicht dich jetzt irgendwie schlecht fühlen lassen. Wir haben's. Ja. Ich werde dich jetzt nicht.
Nackt Berlin Rodo 2017.
Ich werde dich jetzt nicht loben oder so.
Yes.
Aber kannst du mit Dank umgehen? Du hast gesagt, dass Danke das schwerste Wort ist.
Es geht ja auch immer um so eine gewisse Aufrichtigkeit. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass wir viele Dinge tun. Guck mal, das Wort genial zum Beispiel. Wir benutzen das so inflationär.
Nee, genial ist nicht mein Wort.
Als Beispiel jetzt nochmal. Ne? Wir benutzen gewisse Dinge inflationär und das verliert dann auch seine Substanz.
Und das war das, was ich vorhin dachte. Ich finde Danke auch ein sehr, sehr schwieriges Wort, aber nur schwierig, wenn derjenige, der Danke sagt, es nicht wirklich so meint. Und das fühlt man auch. Wenn dir jemand Danke sagt, dann weißt du genau, war das jetzt ein aufrichtiges Danke oder sagt es, weil er es sagen muss. Ja. Ich möchte dir an dieser Stelle wirklich meinen aufrichtigen Dank ausrichten. Es war wieder eine wilde Reise.
Wild.
Ein sehr, sehr, für mich ein besonderes Thema. Ich weiß für dich nicht, weil es dein Leben ist und das ist auch etwas, ich kann es nachvollziehen. Dennoch möchte ich dir danken, dass du so offen und ehrlich mit mir darüber redest und auch meinen Zuhörern ein Gefühl dafür gibst, dass gewisse Zustände geil sein können für den einen, der...
Ja, es ist nicht so, ich muss das mal gucken, wir können kurz einen Disclaimer setzen. Also nochmal, das zu feiern...
ist nicht richtig.
Genau.
Danke.
Das erklärt sich aus einer gewissen Disposition, aus einer gewissen Situation. Also nochmal auch Drogenkram. Ist ja bescheuert zu glauben, wir würden alle nicht konsumieren oder so, aber das ist halt alles so, ich hab's nicht im Griff gehabt. Und ich will's nicht missen, aber nochmal, das muss ich vielleicht am Ende nochmal sagen, es ist auch Glück, dass es in eine Psychose rauscht und diese Psychose auch halbwegs cool ist. Ich habe eine Frau kennengelernt, die ist schizophren. Da ist es nicht lustig, wenn du Paras bekommst, also paranoid wirst oder so. Ja, das kann auch in eine andere Richtung schlagen. Das muss man jetzt bei mir vielleicht ein bisschen gesondert betrachten, weil auch diese Phasen relativ schnell wieder abklingen. Ich dann wieder lange Phasen habe, wo ich normal bin, wo ich auch funktional bin und so weiter. Das muss man alles in diesen Kontext setzen.
Ja, man
ich
muss möchte auch nicht sagen, dass du den Eindruck erwecken,
so,
genau.
Ja, Jungs, geht mal alle, alle mal Kummertrauben. Nächste Woche.
Nee, das ist wichtig, dass du das sagst. Ich mach das, also es ist mir einfach auch wichtig zu sagen, so, hey, wir sitzen hier, wir reden darüber, wir reden auch ein Stückchen weit lax darüber, weil du mit dem Thema aber auch frei umgehst.
Ja.
Aber es ist nichts, was man feiert.
Nee, also man kann schon feiern auf eine gewisse Art, mit einer gewissen Distanz.
Nein.
Aber es ist nichts, was man... Nein.
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 Say no to drugs.
No drugs. No sex, no rock'n'roll, nothing.
Ja, ja, ja.
Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Wir haben fertig!